Hallo liebe Community, bevor es jetzt mal wieder ins Herrenspielzimmer geht, an dieser Stelle ein bisschen Werbung natürlich für meinen Partner Level Up. Ja, die Aktion habt ihr, wenn ihr das hier hört oder noch nicht gekauft habt, verpasst, weil die hatten die ganze Woche 50%. Das heißt, zwei kaufen, eine bezahlen. Das läuft noch bis Sonntagabend. Wenn ihr den Podcast jetzt früh genug hört und vielleicht zu meinen Patrons gehört, dann könnt ihr noch zuschlagen. Für alle anderen ist es jetzt leider vorbei, aber ihr habt ja mit dem Code Steve immer 5%. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich ein bisschen warten, weil die haben immer wieder coole Aktionen und die erfahrt ihr dann über mich oder über meine sozialen Netzwerke. Und die habt ihr ja sowieso schon. Von daher nochmal Level Up, mein Partner, Europas Führer in Gaming, Booster, Pulver, geht gut ab, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, danach fliegst du und schmeckt auch lecker. Und ihr kennt mich, ich würde euch keinen Bullshit erzählen, wenn das eklig wäre, dann würde ich da hier keine Werbung machen, von daher. So, und jetzt ist genug Werbung gemacht, ich will euch auch nicht mal so lange volllabern, jetzt geht's ab ins Herrenspielzimmer, viel Spaß!
Gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endplays. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallihallo, liebe Community. Ja, Krömer hat gute Laune. Bombastisches Wochenende. Werder gestern 5-1. Da bin ich immer gut gelaunt. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier im Herrenspielzimmer am Start. Enkles ist da. Balnasar ist da heute mal wieder. Ich würde gerade sagen, länger nicht dabei. Aber das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht so lange her. Und vor allem bei Balnasar ist das Geilste irgendwie. Den kann man aber kurzfristig kriegen. Den kann ich in der nachts um 3 anrufen und sagen, Balnasar, ich brauche dich morgen. Zack, ist er da. So ist es, Balle, ne?
Kann ich unterstreichen, ja.
Du bist einfach zuverlässig. Das muss man einfach so sagen. Danke dafür, Balle. Danke. Oh. Wie geht's dir so? Was hast du gemacht in den letzten Tagen und Wochen? Wie läuft deine Pornodarstellerkarriere? Wie ist es bei dir so?
Ja, muss ja, ne? Hm? Ist ein ständiges Kommen und Gehen. Okay. Ganz super. Die letzten Wochen viel streamtechnisch gemacht.
Ach echt?
Ich hab vorgestern endlich mal meinen Affiliate-Status gefeiert. Davor die Woche. Mit ein paar Streamer-Kollegen Werwolf gespielt und war danach noch bei einem Quiz eingeladen. Also es lief ganz gut eigentlich.
Also du arbeitest auch an der Weltherrschaft mit anderen Worten, ja?
Ja.
Okay, das ist doch schön.
Du selber kennst es ja, Connections herstellen ist erstmal das Wichtigste und dann...
Ja, ich bin ja sozial inkompatibel, von daher war das mit Connections immer nicht so irgendwie. Ja. Clay, jetzt mal lieber, du hast auch gute Laune, Frankfurt gestern gut gespielt. Ich habe gestern mal den Stream reingeguckt, da hast du... auch so ein komisches Spiel gespielt. War das nicht sogar das?
Du hast gestern ich hab nicht zugehört. Sorry, um was ging das?
Du, ich habe gestern mal dir... Ja, ich habe gesagt, dass du auch gute Laune hast.
Nee, um welches Spiel?
Also was hat ich habe so gestern mal dir reingeguckt und du hast so ein ich weiß nicht, wie das heißt, wo du auch so eine Person musst überleben musst und dann so Waffen upgraden kannst und so.
Das ist Vampire Survivors. Das Potato.
Ja, genau.
Ja, das habe ich mir gestern gefunden. Ich habe die ganze Woche Risk gespielt, also Risiko. Okay. Online. Bis ich gut genug wurde, um zu verstehen, dass Risiko ein ziemlich dummes Spiel ist. Also, das ist das Boardgame, ne? Also
online, ja, klar, klar.
Und das Problem ist, dass das an einem gewissen Punkt nonstop in Putt-Situationen endet. Also, man muss vielleicht verstehen, mir wurde gesagt vom Chat in der Offline-Version, ich habe das nie gespielt, außer als Kind vielleicht ein, zwei Mal oder so, dass es da Missionen gibt. Und die gibt es aber in der Online-Version nicht. Und das führt dazu, dass dann am Ende eigentlich immer 3-4 Leute da stehen und keiner keinen angreift. Und der Erste, der angreift, verliert auch automatisch, weil die anderen beiden über ihn dann drüber wumpsen. Und dann stehst du da rum und...
Das ist also schlecht gebalanced, ja?
Ja, es hat ja kein Balancing. Jeder hat genau das Gleiche. Nur, du kannst dir halt nicht outplayen, weil du kommst halt in so eine einfache Putt-Situation, wo wer auch immer den ersten Move macht, verliert. Und Okay. Basically entscheiden sich viele der Spiele, wenn sie nicht early entschieden werden, da ist es vielleicht noch ein bisschen Entscheidungsfindung und Co. Viele entscheiden sich einfach eiskalt darüber, dass jemand keinen Bock mehr hat und irgendwo rein suicidet, weil er sagt, jetzt habe ich eine Stunde gespielt, jetzt reicht's mir aber auch, ich bin dann, tschüss. Also, okay. Dann habe ich aufgehört. Und dann haben die Leute gesagt, hey, ich spiele doch Potato. Und ich so, was ist Potato? Ist ja ein toller Name. Ja, ist ein besseres Vampire Survivors, finde ich.
Habe ich gesehen, ich habe dir zugeguckt gestern, das war ganz, ganz nett. Neben der Warteschleife in Raz hat man ja mal ein bisschen Zeit, ne? Und dann habe ich dir
Ja, und unglaublich viel Content, ne? Also kostet 5 Euro. Das ist ein bisschen teurer als Vampire Survivors, aber 5 Euro ist ja. Also dafür ist es ja ein Witz, weil das hat ja von der Grafik her ist es ja eher Binding of Isaac als dieser Pixel-Gulasch, den Vampire da hat. Vampire hatte ich immer ein Problem mit. Nach ein, zwei Stunden hat mein Kopf wehgetan. Oder meine Augen zumindest, weil das ist
zugeguckt.
wirklich schwer zu sehen, ne? Also da ist so viel ekelhafte Effekte irgendwann. Hat zwar trotzdem Stil irgendwie, aber ist halt trotzdem unangenehm zu gucken. Und Predator ist halt wie.
Ist nicht dieses Survivor.io auch sowas in der Richtung? Weil deshalb
Es
wurde
gibt
mir als
hunderte davon jetzt.
Mobile-Variante empfohlen, ja.
Ja,
Okay.
ich meine,
Aber
das
so
Ding
ist
ist
doch immer,
halt.
ne? Es kommt irgendwie ein Indie-Game, was eine Überraschung ist, was ein geiles Spielprinzip hat und dann wird es irgendwie 20 Mal geklont oder weiterentwickelt oder beides. Das ist
Naja, vor
krass.
allem, weil es so einfach ist. Ne? Also, weil es so einfach zu machen ist. Da gibt es jetzt 100 Leute, 100 Klone davon gefühlt schon. Einfach, weil es
Ja.
halt so simpel zu machen
Mit
ist. Ne?
Fall Guys ist es auch so, ne? Da gibt es auch irgendwie jetzt die
Ja, aber Fall
ersten.
Guys ist super schwer zu machen. Da gibt es halt ein, zwei Klone. Ne? Das ist ein.
Nicht mehr die Fall Guys-Macher kriegen Fall Guys hin.
Ja, eben, ne? Na, also das ist halt deutlich, deutlich schwerer. Währenddessen, das ist halt, also selbst ich kann das so ansatzweise programmieren. Ne? Also ich kann gar nicht programmieren. Also
Ach so, verstehe. Okay,
das ist halt
okay.
wirklich sinnvoll. Also ich meine, die Mobs laufen einfach auf einen Punkt zu. Das ist halt der Spieler, der läuft da rum und der hat halt ein paar Waffeneffekte, der ein bisschen
Ja, du
rummacht.
musst halt keine AI programmieren in irgendeiner Form, ne? Du musst halt
Du
einfach
musst
nur
ja auch keinen,
sagen,
du musst ja
lauf
nicht
zu
mal.
drauf, hau drauf, so irgendwie.
Ja, und du musst ja nicht mal richtige Hitboxen oder so machen im
Magnet,
eigentlichen
ja.
Sinne,
Ja.
ne? Und du hast so wenige Inputs, du spielst ja komplett nur mit WASD, basically. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel zu machen, aber trotzdem ein super lustiges Spielprinzip. Ich glaube, du hast auch Vampire Survivors gespielt, Steve, ne?
Ja, es war echt geil. Aber ich hatte irgendwie, als ich es dann einmal durchgeschafft habe, keine Motivation mehr, es nochmal zu spielen.
Der Potato ist halt richtig cool, also aus meiner Sicht wirklich deutlich besser als Vampire Survivors nochmal, weil die wirklich extrem spaßige Charaktere und Ideen hatten jetzt schon. Und das ist ja erst der Start, nehme ich an. Ich glaube, die wollen noch ein bisschen weiterentwickeln. Also ich glaube, wie viele sind das? Keine Ahnung, über 20 Potatoes, glaube ich, die wirklich sehr innovativ sind. Nicht einfach, oh, ne, in Vampire Survivors ist es so, hier, der startet mit einem Schwert, der startet mit einer Peitsche. Der startet mit, was weiß ich, einem Kerzenleuchter. Währenddessen die Potatoes halt wirklich crazy sind. Ich habe in der Nacht dann den Stier durchgespielt und der Stier ist basically, der hat keine Waffe, der darf nicht Waffen tragen, der ist einfach nur dumm tanky und jeder, der ihn angreift, dann macht er Damage um sich rum. Das heißt, der rennt da so headfirst überall rein, weißt du?
So
Das ist.
Dornenaura-mäßig, ja?
Ja, genau, so Dorn, genau. Und dann gibt's den Pazifisten, der gewinnt, wenn er einfach wegrennt. Und dann war das Schwerste der Geist. Ich habe die ganze Nacht versucht, den Geist auf der höchsten Schwierigkeit irgendwie durchzukriegen. Hab's nicht hinbekommen bisher. Der basically eine spezielle Anzahl oder eine spezielle.
Pazifist ist auch geil.
Ja, der Pazifist war super. Der ist einfach nur im Kreis rumgelaufen und wurde tanky und ist einfach nur weggerannt vor den Idioten. Und der Geist hier, der kriegt halt doppelten Damage basically. Hat dafür eine hohe Dodge-Chance, was dir nichts bringt, weil du trotzdem One-Shot bist gegen jeden Scheiß. Und hat halt so komische Waffen, die scalen. Und du musst halt irgendwie diesen Punkt erreichen, dass du so über die Power-Level der Gegner scalst, was ich irgendwie nicht hinbekommen habe bisher. Und ja, super lustige Sachen. Und da gibt es noch ganz viele, die die Map kleiner machen und größer machen. Das ist einfach ein gutes Spiel. Also wer Lust auf sowas hat, wer Vampire gemacht hat, sollte sich Potato angucken. Da kann ich bisher nichts Schlimmes dran finden. Und das sagt viel
Okay.
aus, ne? Wenn ich keine Kritik habe.
Du hast es wirklich versucht.
Ich hab's wirklich versucht, was zu finden. Hab's nicht gefunden.
Sehr gut. Ja, momentan spielt gefühlt alles FIFA 23, subjektiv alles, Anführungsstrichen. Man kriegt das mit irgendwie. Spielen bedeutet für die Streamer Packs aufmachen und unglaublich viel Geld reinschmeißen. Ich kann mich nicht motivieren, irgendwie EA anzuschreiben und sagen, gib mal Key. Ja. Ich glaube, das ist das Letzte jetzt erstmal, ne? Jetzt gibt's irgendwie FIFA, also EA hat die Rechte an FIFA nicht mehr, macht ein eigenes Game. Und nächstes Jahr will FIFA dann auch ohne EA ein FIFA rausbringen. Das wird auch nochmal interessant, was da passiert. Ob es dann zwei gute Fußballspiele gibt oder ob EA einfach weitermacht, genauso wie jetzt, dann ohne die Lizenzen oder die Namen. Das wird alles interessant.
Also ganz ehrlich, wenn Konami Eier hat, kaufen sie sich die Lizenz und releasen das nächste Pro Evolution Soccer einfach als FIFA 24 dann.
Ja, aber die waren ja so viele Jahre besser. Die letzten Jahre waren so eine Katastrophe. Die haben halt auch kein gutes Game, ne? Nicht mehr, leider.
Das ist halt die Frage,
Ich habe
kriegt
FIFA auch
ihr.
angespielt.
Bitte?
Wieder. Ich habe FIFA auch wieder angespielt und ein paar Packs geöffnet. Also nicht viel gezahlt, ne? Ich hole mir, wenn ich FIFA spiele, meistens immer EA Pro. Also für einen Monat. Das kostet 15 Euro. Und da ist halt das Spiel drin. Und also da sind alle Spiele drin von EA. Und du kannst dir halt dann einen Monat spielen, so ähnlich wie im Game Pass. Und du kriegst halt gleichzeitig die Ultimate-Version. Da sind halt einige Packs dabei und alle Woche kriegst du neue Packs und bla. Aber dieses Jahr hat's nicht lang gehalten. Letztes Jahr habe ich ganz geskippt und dieses Jahr hatte ich irgendwie 2 Tage Spaß. Ich bin halt so unendlich schlecht in FIFA. Also ich halte mich ja in den meisten Spielen für eigentlich instant akzeptabel. Ne? Ich pieke nicht in Mechanical Games nach ganz oben oder so, aber ich bin eigentlich immer okay. Und in FIFA nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil Leute einfach 20 Jahre schon spielen oder so. Keine Ahnung.
Das ist vermutlich ein bisschen so, ja.
Ich krieg so auf die Fresse und ich bin einfach echt schlecht da drin. Ich kann das alles nicht.
Also ich spiel's am liebsten Tour und Tour, muss ich sagen. Also früher war es ja ganz anders, aber mir macht's am meisten Spaß, wenn ich mit Papo oder Bono zocke. Und dann auch nicht Ultimate Team, sondern einfach diese Tour und Tour Liga, wo du einfach auf- und absteigen kannst. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Naja. Und ich habe auch gehört, es gibt wieder so massive Probleme auf dem PC, ne? Die haben so ein Anti-Cheat-Tool da entwickelt, was bei manchen PCs dafür sorgt, dass du es gar nicht starten kannst. Und dann haben sie
Ich musste als Administrator starten, dann ging's.
Und dann gab es wohl einen Tipp von EA, dass du deinstallieren, aber wenn du es deinstalliert, startet es auch nicht und dann solltest du es nach dem Deinstallieren, beim neuen Installieren, dann wieder installieren. Auf jeden Fall die Bewertung, also die PC-Version ist unterirdisch, glaube ich, 1 Stern aktuell als Bewertung.
Ja, ich konnte es auch nicht starten. Ich habe dann auch einiges getestet, aber dann ging es irgendwie Origin als Admin starten, hat funktioniert bei mir, bei den meisten, glaube ich.
Und ich würde mir auch echt nicht mehr auf dem PC kaufen, sondern nur noch auf der PS5. Da sieht sowieso besser aus und gefühlt ist die PC-Version auch immer ein bisschen rückständig. Ne? Letztes Jahr war es ja ganz krass. Dieses Jahr soll es ein bisschen näher zusammengerückt sein, aber ja. Und ich glaube, im E-Sport wird nur noch auf der PS5 gespielt.
Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt immer 2 Competitions, eine für PlayStation, eine für PC.
Bono erzählt immer, dass auf dem PC tot ist und dass der gesamte E-Sports PS4, PS5 ist. Aber
ich weiß, Bono wird es wahrscheinlich besser wissen
als ich. Ja, vermutlich. Ich war auch überrascht, weil ich das auch nicht, weil ich auch mal gedacht habe auf dem PC, aber das hat sich wohl irgendwann verlagert auf die Konsole. Also auch die Weltmeisterschaften, die jetzt waren, wo ja wieder ein Deutscher gewonnen hat, war ist auch auf der PS4. Optimiert.
Das Spiel am ersten Tag hatte irgendwie keinen richtigen FPS-Log. Ich musste dann erstmal meine Grafikkarte FPS locken. Lustigerweise hatten wir ja gerade mit Sascha letzte Woche darüber geredet.
Ja.
Und ich musste meine Grafikkarte FPS locken, weil mir das Spiel irgendwie so krass überhitzt ist. Und das haben sie dann, glaube ich, gefixt. Aber whatever, jetzt habe ich einen FPS-Log auf der Kraka, was soll's. Keine Ahnung, aber also ist auch wirklich nicht sehr schön. Im Menü hast du da so absurde Peaks von der GPU-Ausleistung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ganz seltsam. Also ist wirklich nicht PC-optimiert gefühlt auch einfach. Das stimmt schon.
Aber wenn sie jedes Jahr, also ich meine, das ist ja eigentlich ein Skandal, ne? Sie bringen jedes Jahr so ein Game raus, ne? Jedes Jahr. Und das muss man doch hinkriegen irgendwie.
Das geht schon, ne?
Also da muss es kippen, sonst sollen sie halt nur auf der Konsole rausbringen, wenn sie keinen Bock auf die PC-Version haben. Finde ich ein Skandal. Vor allem, was die für Kohle machen, ne? Ey, wenn ich immer sehe, die Streams von Trimax und so, ich guck da immer ganz kurz rein, die wirklich, also wirklich Abende, gefühlt jeden Abend in der Woche nur Packs aufmachen, ne? Und ihre Mannschaft zusammenstellen. Und also es gab jetzt gerade diese Böhmermann-Satire, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, ne? Wo er dann irgendwie auf Montana Black macht. Ich fand's mega lustig. Ein Kollege von mir hat das mit den Schülern geguckt, das war ganz spannend für die Reaktionen. Weil er sagt, er hat das irgendwie mit einer 8. Mit einer 9. und einer 12. Klasse geguckt. Die 12. Klasse hat sich komplett weggeschmissen, weil sie das irgendwie so verstanden haben. Und die 9., das konnte damit überhaupt nichts anfangen irgendwie. Das war ganz, ganz interessant. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, es ist natürlich, die Kritik an Ultimate Team ist einfach berechtigt, ne? Und gerade, also, ich habe ja auch Spaß daran, Packs auszupacken, ne? Das war in Hearthstone so, das hat irgendwie mit den Würfeln in Overwatch Spaß gemacht. Das ist ja auch geil. Und das soll ja auch geil sein. Und es werden ja auch Glückshormone ausgeschüttet, das ist ja auch, gibt ja auch Studien dazu, ja, das ist ja alles völlig normal. Aber das Problem ist halt immer bei so einem Trimax, und es gibt ja hunderte wirklich große FIFA-Streamer, die das nur machen, ne, eben weil es so viel Spaß macht. Aber dass das natürlich dann auf die Leute oder auf die Kids irgendwie das Signal hat, so von wegen, ja, Packs aufmachen ist ganz normal und Geld da ohne Ende reinschmeißen ist auch ganz normal. Also nehmen wir mal Papas Kreditkarte und geh all in. Ist halt auch kein Wunder, ne? Und wenn ich dann Montana Black höre, der ein Interview gibt und auf die Böhmermann-Sendung reagiert und sagt, es wäre nicht seine Schuld und es wäre auch nicht die Schuld von EA, sondern der Staat wäre schuld, dass das möglich ist, da kann ich mir echt nur an den Kopf fassen. Da denke ich, Alter, wie, also ist er wirklich so doof? Oder belügt er sich selbst irgendwie, um das rechtfertigen zu können, was er macht? Oder um sich da aus der Schusslinie zu nehmen? Also, weil, das ist echt, er schrieb dann so, ja, EA ist 1% schuld, die Streamer 5% und der Rest liegt beim Staat, dass das nicht reguliert wird.
Ja, wenn der Staat es jetzt verbieten würde, was meinst du, wer als erstes lauter als losheult? Also,
Man muss einfach sagen, ich, wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich finde schon, dass die Verantwortung beim Staat liegt an dem Punkt, weil das halt, ich meine, das macht ja Holland vor, basically, die das
richtig
verboten haben, weil, ich meine, kann man der Firma, also wir müssen ja mal von ethischen Grundsätzen weg bei Aktienkonzernen und Co., ne? Die haben keine ethischen Grundsätze, das weiß jeder. Deswegen sagt sich Nestle, hey, Wasser in Afrika ist jetzt uns. Und deswegen sind Firmen einfach Arschlöcher, weil sie halt an die Aktionäre denken. Das ist halt einfach so in unserer Welt. Und dann musst du halt, ich glaube nicht, dass du jetzt einfach mit dem Moralapostelfinger zu EA gehen kannst, weil die halt einfach nur eine Verpflichtung haben gegenüber ihren Aktionären und das scheiße viel Geld macht. Und wenn sie es nicht tun...
Aber ist nicht genau das, was du über Blizzard immer kritisierst? Ich meine, du hast natürlich recht, völlig klar. Ja,
ich kritisiere das auch bei Blizzard, aber ich denke trotzdem, dass der Staat da halt eben einschreiten muss. Ich kritisiere das bei EA und bei Blizzard und überhaupt. Aber ich denke ja durchaus, dass der holländische Weg da halt richtig ist und dass wir bessere Spiele haben, wenn das alle Länder nachziehen würden. Problem ist nur, dafür brauchst du halt auch eine Regierung, die das überhaupt versteht.
Aber es
wenn
ist
du dann
halt,
natürlich also, die Merkel oben hast, die noch nie ein Online-Game gespielt hat, dann
wird das ist halt das Problem, ne, dass viele nicht so affin sind, dass sie das, ne, dass sie das irgendwie abschätzen können.
Gamer haben natürlich auch keine richtige Lobby, die da was Positives machen könnten, weil ja die Gamer-Lobby, was ja eventuell die Streamer wären, ja selbst auf den, wie du selbst sagst, ne, die Großen springen ja auf den Zug auf und sagen, hey, geil, damit kann ich voll viel Geld verdienen. Ich zahle zwar jeden Tag 10.000 Euro an EA, aber ich verdiene ja 20.000 mit dem Stream währenddessen, während die mir zugucken. Das ist ja super effizient.
Ja, genau.
Und,
aber ich denke, du kannst, also, ich denke, du kannst, also erstmal die Streamer finde ich nicht komplett aus der Pflicht nehmen, finde ich, weil das hat auch was mit Vorbildrolle zu tun, finde ich. So, aber du kannst natürlich sagen, ja, das ist Geschäft für beide, aber, also, wo, das ist immer so schwierig, finde ich. Wo zieht man die Linie? Dem Staat da die ganze Verantwortung zu geben? Irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn es möglich ist, machen wir es auch. Das ist ja, halt genau das, ja, klar weiß man, aber das Ding ist, bei Blizzard kritisieren wir es irgendwie Gewinnmaximierung, bei EA sagen wir ja, okay, ne, also es ist halt schon sehr darauf ausgelegt, irgendwie die Leute abzuzocken, ne?
Aber schau mal, jeder streamt, also jeder kann streamen, right?
Mhm.
Also,
ja.
Keine Ahnung, jeder 80-Jährige kann streamen, wenn sie heute Bock hat. Das ist wirklich nicht schwer, ne? Also das setzt du in 5 Minuten auf und du kannst streamen, jeder. Mhm. In ganz Deutschland, der zumindest ein bisschen Bandbreite hat, wenn er also nicht auf dem Dorf wohnt. So, und wenn Trimax das jetzt nicht macht, der by the way mit Clash Royale groß wurde, was genau so ein Abzockspiel ist, nur so nebenbei erwähnt, dann macht's halt wer anders. Und jeder kann streamen. Das heißt, du kannst jetzt zwar die Moral von diesen 5 oder 10 großen PIFA-Pack-Openern appellieren, an Montana und Trimax und wen auch immer, aber wenn die das nicht mehr machen würden, dann geht einfach wer anders in diese Lücke rein. Weil damit verdienst du scheiße Geld, weil die Leute es ja sehen wollen. Und dann bist du in einer Situation, wo es nur der Staat verdienen kann.
Das ist das ist die realistische Ansicht, aber das ist ja trotzdem keine irgendwie geartete Rechtfertigung. Dann kannst du ja alles rechtfertigen. Kannst ja immer sagen, ja, wenn der es nicht mal macht, wäre anders. Wenn der Markt da ist, dann ist das ja so.
Aber genau, das ist Geld ja auch.
Du hast halt genau
der Staat ja Sachen regulieren.
Ultimate Team ist halt nichts anderes als Glücksspiel, wenn man mal ehrlich ist, ne? Und was wird über die Casino-Streams gelästert? Das ist doch, der Unterschied ist doch nicht mehr groß irgendwie. Also es hat auch was mit Moral und Ethik zu tun. Und zu sagen, nur weil es möglich ist, ist es okay. Das finde ich also sehr, sehr einfach, ehrlich gesagt.
Ich sag nicht, dass es okay ist. Also, ja doch, ich finde es sogar okay wahrscheinlich. Weil ich nicht sehe, und deswegen finde ich, ich gebe Montana selten recht wahrscheinlich, aber natürlich ist das eine staatliche Angelegenheit, weil du es ja nicht unterbinden kannst. Ich meine, wir können in so einer lustigen, ideologisch wertvollen Welt leben und sagen, jeder muss das Richtige tun. Ja, aber gut, dann kannst du ja auch sagen, wir brauchen keine Strafe mehr für Mord. Die Leute sollten einfach nicht sinnlos rummorden. Ja, okay,
nicht jeder aber, macht das Richtige, sondern jeder sollte das Richtige tun. Und wenn, dann muss man sagen, ey, also du hast ja zum Beispiel auch recht, natürlich bei Firmen achten auf ihre Aktien, das wichtigste Dividende, das ist der wichtigste Punkt. Aber auch das finde ich so, warum akzeptieren wir das eigentlich alle immer so? Und sagen so, ja, da kann man nichts machen, das ist so. Warum ist das? Das muss
die
nicht so sein.
Die kritisieren ja auch Pay to Win, ne? Und du kannst ja auch sagen, ja, wenn es möglich ist, kannst du denen keinen Vorwurf machen. Das ist ja im Prinzip genau die gleiche Argumentation dann, oder?
Also
deswegen soll das ja staatlich geregelt werden. Deswegen bin ich ja auf der Holland-Linie, weil du es doch nicht unter Kontrolle kriegst, was wir die letzten
Jahre im Gaming
doch gesehen haben.
Das Schlimme ist halt, ich habe das Gefühl, wenn wir so eine Regelung kriegen würden, dann macht sich's mitunter schlimmer oder macht noch an anderer Stelle Dinge kaputt, weil das ist dann am Ende wirklich eine vernünftige, zugeschnittene, dem aktuellen Jahrhundert angemessene Lösung ist, sehe ich irgendwie dann auch wieder nicht.
Ich weiß nur, dass es in Belgien verboten ist. Ich kenne jetzt nicht die genauen Dinge, aber meine Angst wäre dann halt zum Beispiel.
Es gibt keine Lootboxen und kein RNG in Spielen in Belgien. Oder in Holland. Oder in beiden. Ich glaube, beide haben es gemacht. Ich weiß es nicht genau.
Ja, Lootboxen sind halt auch wieder nicht Lootboxen, ne? Das ist.
Ja, aber zum Beispiel sowas wie Diablo Immortal ist nicht erlaubt. Die releasen da nicht. Die dürfen da nicht releasen. Warum? Weil es ein Abzock-Scheiße ist. So, FIFA, ich weiß nicht, FIFA ist bestimmt auch nicht da erlaubt. Ich glaube nicht, dass die Belgier FOT spielen dürfen. Das würde mich sehr wundern. Das sind Lootboxen.
Ne? Die Frage ist, spielen dürfen sie es bestimmt. Du darfst es wahrscheinlich nur nicht verkaufen in Belgien.
Ja, na, klar. Der Anbieter also muss
eine andere wir können schon mal festhalten, weil ich hatte jetzt gerade, weil mich das interessiert hat, einfach mal das aufgerufen, die Liquipedia-Seite. Beim FIFA World Cup, also E-World Cup natürlich, dieses Jahr war unter anderem ein Belgier dabei. Also, der sogar für den KRC Genk spielt.
Ja, klar. Aber der wurde halt nicht abgezockt.
Aber du kannst doch gar nicht wettbewerbsfähig sein dann, oder?
Die Karten irgendwie anders, wenn sie da trotzdem releasen, dann kaufst du halt das Spiel und dann hast du halt keine Abzockversion.
Das wäre mal interessant, das zu hören, wie die Regelung da richtig, also genau
ist. Ich spiele einfach über ein VPN, by the way. Das geht natürlich auch, weiß ich nicht. Aber ist ja auch wurscht. Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, was irgendwer gemacht hat, sondern was irgendwer tun sollte. Und
meine Angst wäre halt, dass wenn man in Deutschland so eine Regelung macht, und ich habe einfach kein Vertrauen in unsere Politik, gerade in so in Anführungsstrichen jungen Themen nicht, dann kommt eine Regelung, die irgendwie uns alle ankotzt, weil ich traue denen nicht zu, dass sie da vernünftige Regelungen machen. Das ist das Problem, weil die einfach in diesem Bereich komplett inkompetent sind.
Lootboxen sind ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen doch, Lootboxen sind der Teufel und sowas sollte es gar nicht geben. Sehe ich halt anders. Ich finde, Lootboxen an sich sind nicht so schlimm. Ich finde zum Beispiel es hat sich als Game nicht so durchgesetzt, aber in Heroes of the Storm, nach der großen Überarbeitung, Heroes of the Storm 2.0, hatte, finde ich, ein echt faires Lootboxen-System. Ich habe in dem Game noch nicht einen Cent ausgegeben und du hast trotzdem massenhaft Skins, du hast alles einfach. Weil du halt für jedes Level-Up von einem Champ irgendwie eine Lootbox kriegst. Und es gab ständig irgendwelche Events und so. Das war halt okay, ja, das ist halt, da war wirklich der stand der Spaßfaktor im Vordergrund, einfach so ein Ding zu öffnen und mal zu gucken, was du kriegst. Und vielleicht auch mal einen Skin für einen Helden zu kriegen, den du eigentlich gar nicht spielen würdest und dann denkst, ach komm, dann kann ich es nicht mal austesten oder so. Und deswegen braucht man halt Leute, die dieses Gesetz machen, die sich damit beschäftigen, die davon Ahnung haben und die wissen, wo ist es okay, wo kann man sagen, das ist eine Rechtfertigung oder rechtfertigbare Praktik. Und wo fängt es an, dass es Abzocke ist? Wo ist es zu sehr auf Kinder
zugeschnitten? Und das traust du irgendeinem Politiker in Deutschland zu?
Nee, tue ich nicht. Und das ist ja das Problem. Aber genau. Ich sage, so jemanden bräuchte man halt. Oder so. Es muss ja nicht einer alleine sein. Aber
ja, aber das sind ja alles Diskussionen über, wie es umsetzen. Wir haben ja darüber geredet, dass Montana gesagt hat, er ist der Meinung, das sollte staatlich reguliert werden. Und ich sehe das halt auch nicht anders möglich. Du kriegst es ja nicht reguliert. Also ich meine, die Unternehmen haben keinen Grund, das nicht zu tun, wie wir schon festgestellt haben, weil sie anyway keine moralischen Werte haben, sondern Geld machen wollen. So, das heißt, du wirst diese Abzockereien haben, wenn sie Plus machen. Sie machen Plus, wie wir im Mobile-Genre sehen, wie wir bei Immortal sehen, wie wir bei FIFA sehen, seit Jahren. Sie machen also extrem viel Plus, right? So, und jetzt können wir es noch auf die Streamer abwälzen und sagen, machen wir wenigstens keine Promo dafür. Das geht aber nicht, weil wenn sich die Top-Streamer der Welt zusammentun, dann kommen einfach neue nach, weil ja jemand da ist, der diesen Content sehen will. Sie sind ja dadurch groß geworden. Dann kommen halt neue, dann geben die halt ihren Job auf und sagen, hey, ich bin jetzt nicht mehr der größte Streamer Deutschlands, ich bin jetzt nur noch der 100., weil ich habe gesagt, ich habe moralische Werte auf einmal entwickelt. Ja, das kannst du halt erwarten von den Leuten, aber ich weiß.
Es würde ja schon erstmal reichen, wenn die Leute einfach wenigstens ehrlich sind und in die richtige Richtung pushen und wenigstens so fair sind, dabei ganz klare Disclaimer zu geben oder ihre Streams für ab 18 stellen oder was
also
auch immer.
Man kann trotzdem eine Montana Black einfach nicht frei von Schuld sprechen. Das, was du sagst, ist alles richtig, Clays, aber trotzdem kannst du nicht sagen, ja, ich habe zu 1% Schuld und die Streamer zu 5% und der Rest liegt beim Staat. Also, das ist also von der Zusammensetzung her nicht fair.
Das ist halt, ihr habt es vor ein paar Wochen vielleicht mitgekriegt, habt ihr garantiert, weil es eine große Sache war, auf der Gamescom. Da ist es ja wohl völlig eskaliert, als Montana dann über die Gamescom gezogen ist und dann so eine riesige Horde an Kiddies hinter ihm her sind, oder an Fans. Und das hat wohl überall quasi zu Disturbances geführt. Leute wurden irgendwie aus Warteschlangen einfach weggedrückt. Montanas eigene Security hat irgendwie einfach Leute aus dem Weg gedrückt. Nach dem Motto, ey, ihr müsst da jetzt Platz machen, damit er hier durch kann. Und da hieß es dann natürlich in der Diskussion auch, auf Twitter haben viele Fans dann gesagt, ja, da kann ja Montana nichts für, das hat dann die Gamescom verkackt, warum war denn nicht genug, bla bla bla. Ich denke so, ey, ganz ehrlich, wenn ich mit so einer riesigen Traube Menschen über diese Gamescom laufe und ich komme in der zweiten Halle an und merke, das ist schon wieder Sodom und Gomorra, dann muss ich doch einfach die geistige Kapazität haben und sagen, ey Leute, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann gehe ich jetzt, dann fahre ich jetzt nach Hause. Ich bin fertig hier, wenn ihr das nicht geschissen bekommt. Da finde ich es auch total billig zu sagen, ja, da ist irgendwie Montana 5% dran schuld und zu 95% ist es halt die Gamescom, weil die hätte das ja besser regeln müssen.
Ja, der hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun. Also ich habe ja nicht Montana in den Schutz genommen, dass er, ne, also ich bin ja kein Montana-Fan.
Das war auch nie, weniger, ja. Das war nur mal zur Unterstützung von Steves Punkt, weil er sagte, man kann Montana da nicht einfach aus...
Ja, der ist ja in vielen Bereichen, also
ja, das sind ja ganz einfach andere Sachen. Ja. Am Ende des Tages ist das ja aus meiner Sicht einfach eine Situation, die du nicht lösen kannst, ohne staatlichen Eingreifen. Wir werden das halt immer so haben. So, das wird einfach sich nicht ändern. Das Problem wird sich immer nur verlagern. Wie gesagt, das ist wie, wenn du das wo Menschen Geld machen können, werden sie Geld machen. Und wenn einige Menschen darauf verzichten, werden andere Leute in diese Ecke reingehen. So, und dann brauchst du immer diese staatliche Regulierung. Genau wie wir bei Glücksspielen eine staatliche Regulierung haben, sodass nicht... dass nicht jeder machen kann, was er will am Ende des Tages. Und wie wir das bei Aktien haben und so weiter. Das ist alles staatlich reguliert. Spiele sind nicht staatlich reguliert und deswegen machen die halt, was die wollen. Und dann kriegst du halt so absurde Szenarien, wo du für ein Spiel, was in der, also, ne, wo du für ein Spiel bis zu 100.000 Euro zahlen kannst oder so und immer noch nicht fertig bist, was ja einfach nur absurd und unethisch in sich ist. Ne? Weil das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, das macht ja keinen Sinn. Du musst ja jemanden abusen an dem Punkt, weißt du? Und das muss ja reguliert werden.
Ist ja genau das möglich ist es ja nicht so schlimm, weil es gibt viele Sachen, für die du 100.000 Euro ausgeben kannst, obwohl das gar keinen Sinn macht. Aber das Schlimme ist ja das...
Außer Spiele. Also, ne?
Naja, du kannst auch für 100.000 Euro in Ikea gehen und dir...
ja, aber dann hast du 100.000 Materialien. Dann hast du 100.000...
Ja,
Ikea ist günstig, right? Danach kannst du fucking selbst ein Möbelhaus aufmachen, wenn du mit 100.000 in den Ikea läufst.
Das ist richtig.
Da hast du was. Es gibt keinen logischen Grund. Du könntest das niemandem erklären, der nicht irgendwie da reingewachsen ist über die letzten 10 Jahre. Das würde gar niemandem erzählen von der Logik her. Stell dir mal vor, du gehst 20 Jahre zurück und erzählst jemandem, also in 20 Jahren, das Gaming, das sieht dann so aus, die Spiele sind scheiße, die sind klein und kacke auf dem Handy, aber du darfst dafür das Zehnfache jetzt zahlen und eigentlich endlos, wie viel du Bock hast, dafür, dass dein Charakter dann stärker ist. Und dann sagst du, das ist die neue Norm. Und dann weißt du, was der 2002 Stevenio dazu sagt? What the fuck? Sagt er. Und jeder andere auch. Also, das ist ja absurd, wie sich das entwickelt hat. Man ist halt reingewachsen. Das ist so ein bisschen wie der Frosch im Kochtopf. Das wurde immer heißer, aber das hat keiner richtig mitbekommen und jetzt kocht's und denkst dir, what the actual fuck ist das?
Also. Das Problem war halt immer, dass das, also das Thema Lootboxen und diese ganze Abzocke, die wurde ja schon relativ früh kritisiert. Nur was wir Gamer irgendwie nicht so ganz verstanden haben am Anfang ist einfach, dass das, was ich jetzt mal so als der damalige Gamer-Klientel nennen würde, dass wir einfach in diesem Markt zunehmend ein kleinerer Teil wurden. Wir haben halt immer gedacht, weil ja, auf allen unseren Seiten, auf allen Community-Seiten wird immer gesagt, das ist Abzocke, das setzt sich nicht durch, das ist scheiße, das werden wir bald los sein. Und wir haben halt einfach nicht kapiert, dass diese Leute, die sich so organisieren und auf diese Seiten gehen, dass das einfach, keine Ahnung, zu der Zeit vielleicht noch 30% waren, weil einfach Gaming so ein breiten Hobby geworden ist. Und viele Leute natürlich sich einfach nicht dafür interessieren, ja. Ich sage immer, FIFA ist immer, gerade FIFA ist eigentlich das beste Beispiel, FIFA ist für mich immer so ein, das geht immer auch völlig vom Computer, von dem Thema Computerspiel ab. Ich kann es mir immer wieder erzählen, dieses Leute, die sagen, na, Computerspiele will ich nicht spielen, aber heute Abend sind ein paar Kumpels da und wir zocken eine Runde FIFA. Das sind irgendwie so zwei völlig verschiedene Welten, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Und für die war das scheinbar einfach immer normaler, also wenn man das auch nicht anders kennt, keine Ahnung.
FIFA ist auch so ein typisches Spiel, was ja auch die Fußballer und Sportler und so spielen. Genau, ne? Das ist so ganz normal für die, das gehört nicht richtig, das ist so ein bisschen...
Das kriegst du auch an allen Eltern vorbei.
Ja.
Nein,
ja,
mein Sohn darf keine Spiele, der darf diese Ballerspiele nicht spielen. Aber ja, wenn er da mal so ein bisschen mit seinen Kumpels da im Zimmer hockt und ein bisschen Fußball auf der Konsole spielt, dann ist das ja nicht so schlimm.
Ist es ja auch nicht.
Genau.
Nee, das ist natürlich. Ja auch nicht schlimm. Das ist ja wirklich, ne? Also im Vergleich zu, hey, spielen wir den nächsten Horrorsplatter und.
Ich muss mal ganz kurz, ich denke mal ganz kurz auf Monte und die ganze Sache zurückkommen, weil ich denke, es sind zwei Paar Schuhe. Also das, was du gesagt hast, was du ausgeführt hast, ist total richtig. Aber ich denke trotzdem, dass, also, er muss es machen vielleicht, weil er damit unheimlich viel Viewer zieht, weil es lustig ist zuzuschauen, ähnlich wie Hearthstone-Packs öffnen. Und wenn er es nicht macht, macht es jemand anders. Diese Argumentation, da kann ich total unterschreiben, hast du recht. Trotzdem, und das sind zwei Paar Schuhe, das meine ich, kann sich Monte nicht von der Schuld freisprechen. Das ist halt mein Ding. Also es ist richtig, was du sagst, und aber trotzdem kannst du nicht sagen, ich habe nur 1% Schuld daran, an der ganzen Sache, weil der Staat sich reguliert. Wenn du so argumentierst, kannst du auch sagen, ja, ich bring jemanden um, irgendwie, wenn es das nicht unter Strafe steht, und ich habe keine Schuld daran, weil der Staat müsste ja einschreiten. Das finde ich immer noch problematisch. Dann soll er wenigstens die Eier haben und sagen, ja, es macht Viewer, ich bin irgendwie, das ist mein Job. Es ist moralisch nicht ganz einwandfrei, aber ich mach's halt, Punkt.
Ja, aber du erwartest, dass die Leute ethisch korrekt handeln. Das tun wir in dieser Welt nicht, deswegen haben wir Gesetze.
Es geht nicht um ethisch korrekt handeln. Es geht darum, seine Hände in Unschuld zu waschen. Und das kann er einfach nicht in der Position, in der er ist.
Nö, meinetwegen nicht. Aber weiß nicht, was das bringt. Also,
was ja, die nee, mich nervt halt, dass diese Leute immer dann sagen, sie hätten keine Schuld und immer meinen, irgendwie, sie wären, also das wären nicht. Das, natürlich ist es ein gesellschaftliches Problem, kann man gar nicht sagen. Natürlich müsste der Staat eingreifen. Wir fordern das ja auch auf meinem Blog, habe ich schon 100.000 Mal gefordert irgendwie. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Trend weggeht von Lootboxen. Aber ja, also ne, sich da von Schuld frei zu sprechen und auch EA von Schuld frei zu sprechen. Ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber wir kritisieren das an Blizzard und wir kritisieren das Pay-to-Win. Also da kannst du auch nicht sagen, die haben keine Schuld, weil die irgendwie über Leichen gehen, um Geld zu machen.
Bitte? Ich kritisiere es bei Blizzard nicht, weil sie Geld machen. Ich kritisiere es bei Blizzard, weil ich höhere Ansprüche an Blizzard habe. Oder hatte, weil sie mich dann halt nicht mehr als Fan haben. Wie EA mich halt nicht als Fan hat. Ich hasse EA, ist mir scheißegal, was die machen. Wenn die morgen pleite gehen, ist mir das doch scheißegal. Sondern die machen. Die sind mir egal, weißt du? Blizzard war mir halt nicht egal. So. Das ist ja der Unterschied. Deswegen haben die Leute, weil du von Blizzard erwartet hast, dass sie gute Spiele herausbringen. Das ist genauso, wie wenn die Dark Souls-Macher jetzt irgendwie den letzten Pay-to-Win-Scheiß rausbringen würden als ihr nächstes Souls-like. Was denkst du, was die Leute da auf die Barrikaden gehen würden? Wenn das irgendwer machen würde, wen zur Hölle interessiert? Soll EA halt irgendeinen Abzock rausbringen, weißt du? Kannst du halt eh nicht ändern. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied.
Aber trotzdem kannst du sie nicht von Schuld freisprechen, gerade deshalb.
Nein! Aber ich weiß halt einfach nicht, was diese Schuldfrage bringt.
Wie gesagt, er hat das Interview gegeben. Es gab ein Statement von ihm, wo er sagt, ja, ich habe keine Schuld, oder wir Streamer haben keine Schuld, und Blizzard hat keine Schuld, beziehungsweise EA, sondern irgendwie der Staat ist schuld. Und das ist einfach lächerlich, finde ich.
Man kann es ja von den großen Themen einfach mal runterziehen und einfach sagen, es ändert nicht viel und ihm selber ist es natürlich auch egal, aber nur so für mich persönlich. Ich hätte ein kleines bisschen mehr Respekt vor Montana Black, wenn er einfach sich hinstellt und sagt, ja, ich unterstütze ein Abzocksystem natürlich, aber was soll ich machen, wenn ihr so doof seid, das zu kaufen? Genau. Muss er nicht so sagen, aber wir wissen alle, wie er es sagen würde. So, einfach mal alle anderen großen Themen beiseite, dann hätte ich ein kleines bisschen mehr Respekt davor. Ich finde es immer erbärmlich, wenn Leute offensichtlich quote-unquote Scheiße bauen und dann irgendwie noch versuchen, so krampfhaft sich als einer der Guten dastehen zu lassen. Es gibt kaum was ich widerlicher finde.
Klar.
So.
Logisch. Also, ja. Ich sag nur die Grundaussage, dass es, ich meine, vielleicht müssen wir die Grundaussage einfach ein bisschen ummodellieren. Wenn die Grundaussage einfach aussagen sollte, der Staat muss das regulieren, sonst bleibt's immer da, bin ich 1000% d'accord. Ob der jetzt schuld ist oder nicht, ist mir scheißegal. Von daher, also, ich sehe einfach nicht, wie sich sonst löst. Ne? Das ist einfach meine Ansicht. Und jemand wie Montana, der eh auch Glücksspielvergangenheit hat und damit auch einfach Probleme hat, glaube ich. Ich glaube, der hat auch wirklich Spaß dran. Ich weiß nicht, weißt du? Ich glaube, der ist selbst in der Falle. Also vielleicht macht er trotzdem noch Plus, weil er mit allem Plus macht. Ne? Der könnte basically, ich meine, der könnte eine Wand angucken und würde wahrscheinlich scheiße viel Plus damit machen. Ich glaube, das ist nicht mal sein Haupt, weißt du, das ist nicht mal sein Haupt-Selling Point. Und bei Trimax, ich meine, Trimax macht viel Gutes, ne? Trimax macht viele gute Sachen auch, content-technisch, glaube ich. Nicht, dass ich ihn verfolge, aber das sind auch mit diesen Fußballturnieren und was auch immer. Das ist, glaube ich, ganz cool. Aber ja, er ist aus Clash Royale groß geworden und dieses FIFA-Pack-Opening, ich glaube, das hat er als Spaß angefangen. Und ich glaube, der hat das sogar der hat sogar Negativ-Werbung gemacht und hat immer gesagt, guck mal, wie viel mehr Geld ihm hier ausgeben kann. Und jetzt macht das einfach normal, weil er irgendwie auch einfach Spaß dran hat oder so. Ich habe keine fucking Ahnung. Oder weil es zu viel Geld gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das auch schwer unterscheiden. Haben die Leute wirklich, machen die Leute das wirklich nur aus Geld oder haben die wirklich Spaß dran, weil dieses Öffnen von Packs in FIFA halt wirklich Spaß macht? Ich kann da aus meiner Position reden. Also, es ist wirklich lustig. Ne? Wir hatten da mal drüber geredet vor 1,5 Jahren, wie gut dieses Pack-Opening kreiert wurde. Das kannst du ja nicht mit Hearthstone vergleichen oder so. Hearthstone ist todesöde, weißt du? Jeder, der mal 300 Hearthstone-Packs gekauft hat, der hört nach 200 Packs eigentlich auf und sagt, oh, ich brauche eine Pause. Das ist hart anstrengend, die Scheißdinger zu öffnen. In FIFA kannst du 10.000 öffnen und hast immer noch Spaß, weil du halt dauernd auf diesen Big Hit wartest. Das ist halt Casino. Natürlich, aber ohne richtigen Ertrag. Das ist das Lustige. Du kannst ja nicht mal was gewinnen. Alles, was du gewinnst, ist spätestens in ein paar Monaten.
Nein, ja, wieder weg.
Naja. Also, man muss einfach sagen, FIFA Ultimate Team ist einfach EA's Mona Lisa. Ich glaube, das kann man einfach so unterschreiben, oder?
Ja, aber die Frage ist, also ich meine, dass bei EA nicht der Arsch auf Grundeis geht, sie haben nächstes Jahr nicht mehr die Rechte, dann ist ihr ganzes System, fällt dann in sich zusammen, weil keiner gibt irgendwie zehntausende Ultimate Team Dinge auf für jemanden, der Rudi Völker heißt oder
Barcelona gegen.
Oder ja, also dann fällt das zusammen. Warum willst du das dann noch kaufen irgendwie? So, die dürfen dann die Gesichter nicht mehr benutzen, die dürfen den Namen nicht mehr benutzen. Ich meine, das ist auch so, weil du halt einen Messi oder einen Ronaldo ziehen kannst. So, ich glaube, dass die haben. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Deshalb meine ich, das wird nächstes Jahr echt interessant, glaube ich.
Ja, ohne Rechte wird es schwerer, definitiv.
Ja. Und es wird auch interessant, was die FIFA draus macht, wem sie es gibt irgendwie und ob der das vernünftig hinkriegt. Ne?
Meine Prognosen? Was? Naja, meine Prognose wäre. FIFA, also EA wird wahrscheinlich das quote-unquote bessere Fußballspiel abliefern. Und die FIFA hat halt die Lizenzen, mit was auch immer sie dann releasen und mit wem.
Okay, wahrscheinlich.
Und dann dauert es so irgendwie 3 Jahre oder so, in denen beide sich irgendwie den Markt aufteilen und dann setzen sie sich wieder zusammen, weil sie merken, okay, scheiße, irgendwie bringt das beides nichts. Und dann gibt's FIFA 26 ist dann wieder von EA oder wie so.
Ja, könnte sein. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz weg von dem Thema. Ich denke, wir haben da alles gesagt und ich muss echt sagen, ne, also ich möchte euch mal mit was konfrontieren, was mich heute getriggert hat. Und zwar, Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ist für mich einer der widerlichsten Menschen, die es in Deutschland gibt. Ich habe den auch geblockt. Und die Scheiße ist, und das triggert mich auch so sehr, ist, dass man immer wieder mit dem Typen konfrontiert wird, weil die Leute ihn entweder retweeten oder irgendwie ein Foto von seinem Tweet machen und das in ihre Posts reinmachen. Das heißt, trotz der Tatsache, dass ich den Typen blockiert habe, werde ich ständig mit dem konfrontiert. Und das ist auch so eine Sache, die Leute in sozialen Medien nicht verstehen, ne? Die sollen bitte, also wie heißt dieser berühmte Spruch irgendwie, stop, make stupid people famous oder irgendwie so. Also diese Aufmerksamkeit, ich meine, das kriegt er jetzt durch mich jetzt auch, aber ich habe heute was von dem gelesen und ich glaube, er ist einfach ein Meister darin, im Mittelpunkt zu stehen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit zu beschaffen. Ich glaube auch mittlerweile, dass er das absichtlich macht und absichtlich so ein Bullshit schreibt, nur irgendwie, um im Gespräch zu bleiben. Ich kann mir das anders nicht erklären. Aber ich muss euch einfach mal vorlesen, weil es so dumm ist, dass, also so dumm kann kein Mensch sein, das muss einfach Masche sein. Ich lese mal vor, was er heute getweetet hat. Ohne die grauenvolle, aber hoch erfolgreiche grünen Klima- und Energieideologie, die immer von Putin unterstützt wurde, hätten wir in Deutschland modernste Atomkraftwerke und eigene Gasförderung und keine Abhängigkeit von Russengas. Grüne machen seit Jahrzehnten Kreml-Politik. Puh. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist, also das ist ja schon geisteskrank, das zu schreiben. Da ist ja so viel Bullshit drin, ne? Was auch so, also das Ding hat 800 Kommentare und 99% sind, Alter, brennst du? Du verdrehst ja die Fakten hier völlig. Und ich glaube mittlerweile, dass er das halt absichtlich macht, ne? Um die Leute wieder, damit er im Gespräch, ich kann es mir nicht anders erklären.
Ja,
ich
sag mal, es gibt durchaus ein Klientel in Deutschland, die du mit sowas empfängst. Mein allerliebster Anwaltfreund hat ja erst noch diese Woche praktisch dasselbe, nur in etwas anderen Worten, auf deinem Blog gepostet als Kommentar. Das wäre ganz dringend in Deutschland. So viele AKWs brauchen wie geht. Wir müssen Fracking zulassen. Und natürlich, die Grünen sind schuld, das ist linksgrüne Ideologie und ja,
Vor allen Dingen ist Fracking so gut, ne?
Ja, Fracking ist toll.
So richtig lecker, ey. Das ist richtig gut. Und ich meine, der Reichelt, ne? Also, erstmal musst du, wenn du Bild-Chefredakteur wirst, dann ist eh was im Leben schiefgelaufen. Ne? Also, da kommst du eh schon nicht ganz hin eigentlich, wenn du den richtigen Weg gegangen bist als Journalist. Da sind wir wieder falsch bei der ethischen Frage, da kannst du wieder sagen, ja, ist ja erfolgreich, ja, aber menschlich nicht. Und der Typ hat ja seinen eigenen YouTube-Kanal mittlerweile und ich weiß auch gar nicht, man sollte gar nicht mehr über ihn reden eigentlich. Das ist AfD-Klientel. Das ist nichts anderes, was der da macht. Und da zielt er gezielt drauf ab. Ich glaube nicht mal, dass der große Public haben will an dem Punkt, weil ich glaube, er weiß, dass er die nicht kriegt. Aber er kriegt halt in dieser kleinen Nische, ne, da kriegst du da halt dein Geld und dann kannst du halt irgendwas machen.
Du musst das ja immer, du kannst ja nicht einfach sagen, ich gehöre zu dieser Bubble, sondern du musst ja auch immer wieder neu bestätigen, dass du in dieser Bubble bist. Genau. Sonst verliert man ja irgendwann so ein bisschen die Tuchfühlung oder andere Leute in dieser Bubble werden plötzlich relevanter als du. Man muss ja immer schon auch so ein bisschen in die richtige Richtung.
Aber ist nicht auch euer Gefühl, dass immer mehr Leute erkannt haben, irgendwie, dass man genau in dieser Querdenker-AfD-Wutbürger-Bubble wirklich gut Geld verdienen kann und dass man, also dass so viele so jetzt so gefühlt da fischen, das fällt mir immer mehr auf. Ich kann immer schlecht abschätzen. Ich denke immer, dass das eigentlich so eine relativ kleine, laute Bubble ist, aber das sagt man ja, sagen die Rechten von der linken Bubble ja auch. Aber viele hat man das Gefühl, auch Politiker, ne, irgendwie denken, oh, die AfD ist so erfolgreich, sind sie jetzt wieder in Umfragen, ne? Da fischen wir mal. Und gerade so im YouTube und Social Media Bereich irgendwie Leute, die es auch spezialisiert haben, dieser, wie heißt dieser Typ, dieser Niki schreibt Kaki, gibt's ja diesen Tweet, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Das ist halt irgendwie so ein Jugendlicher, der massivste AfD-Propaganda macht.
Der macht das aber schon seit 10 Jahren.
Ja. Aber der ist halt auch unerträglich so. Aber der, wenn man da mal sich so ein bisschen reinliest und so, der wird halt massiv mit Spenden und so weiter supportet, genau von den Leuten. Ich glaube, dass es relativ rentabel ist, in diesem Becken zu fischen. Und deshalb springen da so auch gefühlt so viele auf. Ich meine, Reichelt war ja als Bild-Chefredakteur gut, hat nur Bullshit geschrieben und so weiter, aber man hat ja nie das Gefühl, dass der jetzt irgendwie in der AfD-Bubble groß fischt. Und seit er da rausgeschmissen ist, irgendwie, finde ich sagen, hat er gar keine andere Wahl mehr, aber er bietet sich da schon sehr extrem an, ne? Also Verschwörung.
Er hat, weil er nirgends woanders hinkommt. Ja, genau, weil aber das meine ich halt. Verkommen ist, ja. Und macht,
wenn ich die Bild-Zeitung rausschmeißt als Chefredakteur, wo willst du denn dann in Deutschland noch als Chefredakteur arbeiten? Fall. Ja, also wo willst du denn dann noch als Chefredakteur landen?
Ich meine, wenn ich die Bild kicke, weil du dich nicht mal mit deinen Mitarbeitern irgendwie gescheit, oh Gott, das ist ein Mensch. Und dann, dann, wie gesagt, also wenn du da an den Punkt eh schon kommst und du bist Bild-Chefredakteur und dann wirst du von denen noch gefeuert, weil du selbst für die zu arschig bist. Und ich meine, wo willst du dann noch hin? Ich meine, wer würde jetzt Reichelt nehmen? Das muss er halt sein eigenes Ding machen und wo will er dann fischen? In der Mitte der Gesellschaft kann er nicht fischen, weil jeder ihn für einen Clown hält. Ergo muss er halt irgendeinen Rand geben. Den linken Rand gibt's nicht mehr wirklich. Die zerstören sich gerade selbst. Dann muss er halt rechts fischen und Link würde ihn auch keiner abkaufen, von daher muss er halt dahin.
Du musst dich halt 15 Minuten mit Reichelt beschäftigen und du weißt genau, wenn Mama Reichelt gefragt wird, was macht dein Sohn eigentlich beruflich, die sagt, oh, vertreibt russische Fußpornos oder so, keine Ahnung. Der Typ ist halt einfach komplett verbrannt und der muss halt, wie du sagst, der muss halt irgendwie fischen. Er hat sich als Bildredakteur eher bei der rechten Bubble so ein bisschen angeschmiegt. Ja. Und für diese Bubble ist es ja immer dankbar, wenn jemand quote unquote aus der Mitte sie unterstützt, dann kann man immer sagen, ja, hier, guck, wir reichen bis ganz tief in die Gesellschaft rein und so.
Endlich kommt der große Switch. Ja. Die Schafe wachen auf. Wie geil.
Ja, ich kann es nicht mehr.
Am besten machst du das halt, wenn du die Grünen flamst. Was anderes musst du eigentlich nicht tun. Das reicht Grün völlig sind aus.
In dieser Zeit so für alles schon. Aber wir haben schon drüber gesprochen, ne? An allem.
Also wirklich, während in Frankreich nahezu fast alle AKWs vom Netz genommen wurden, weil sie kein Wasser mehr hatten. Das ist so witzig. Also sie hatten kein Wasser mehr zum Kühlen. Schade, die meisten laufen nicht mehr richtig. Kommt die Idee aus jeglichen rechten Lagern, die Grünen sind schuld, wir brauchen AKWs. Du denkst dir, what the fuck, was ist denn nur los? Wie kommt man denn nur auf so eine Gehirnakrobatik?
Und in erster Reihe
dann die Italiener, die ihre komische Dürre des Jahr Milliardens haben, kommen sie auf die Idee und wählen eine rechte Regierung. Du kannst dir das alles nicht ausdenken. Ich verstehe die Welt auch nicht mehr. Die denken einfach nicht, die Menschen.
Und was mich am meisten triggert, ist, dass die uns das alles eingebrockt haben, nämlich die CDU und CSU, dass die in der ersten Reihe stehen, mit dem Finger auf Habeck zeigen und sagen, ja, alles falsch gemacht. Ja, macht alles falsch und Rezession ist, Inflation ist da. Wegen den Grünen, die sind an allem schuld und wir haben es euch ja gleich gesagt. Und die Umfragen sind ja auch eindeutig pro CDU, das heißt, die breite Masse nimmt denen das halt ab auch noch. Das heißt, die haben auch noch Erfolg mit der Scheiße.
Die CDU-CSU hat halt diesen Nimbus, auch schon pre-Merkel, das ist einfach immer so. Die CDU-CSU, das sind die Normalen und alle anderen, das sind die Experimente. Und wenn die Experimente in irgendeiner Form schief gehen, dann muss man ja ganz dringend wieder zur CDU. Es ging jetzt diese Woche, war die große Umfrage hier in NRW, weil ja auch 100 Tage Schwarz-Grün am Laufen ist. CDU liegt mittlerweile in Umfragen wieder massiv vorne, die haben seit der Wahl noch zugelegt, die SPD zum Beispiel 5% nochmal abgeschmiert. In den ganzen Umfragen geht nur um NRW jetzt.
Bei INSA, 1.10., 28% würden CDU und CSU wählen. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Warte, sind die Menschen so dumm?
Warte, es wird noch schlimmer für NRW, weil das ist so schön, das ist so geil. Große Umfrage und wirklich, die Leute sind unzufrieden mit der Regierung. Die Leute finden, dass die Regierung nicht genug tut. Die Leute finden dies, die Leute finden das. Weißt du, was die Leute auch noch finden? dass 56% jetzt gerade zusammen CDU Grüne wählen würden. Die Koalition hat sogar noch an Stimmen zugelegt, wäre jetzt Landtagswahl. Das sind zwei, also ihr seid wahnsinnig unzufrieden mit der Landesregierung, aber ihr würdet sie schon noch wieder wählen. Why?
Ja, das ist immer die Frage, ne? Die Lauten und die Masse, das ist immer ein Unterschied, ne? Das ist nicht zu sagen. Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, jetzt neueste Umfrage heute von INSA, ne? 28% CDU, CSU, 19% nur noch die SPD, 18% nur die Grüne, AfD 15%. Was läuft in unserem Land falsch? Ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein.
In unserem Land läuft super viel richtig, dass wir so wenig haben. Guck dir ganz Europa an. Guck dir die ganze Welt an. Die sind viel, viel rechter als wir. Wir haben immer noch unseren Bonus durch den Zweiten Weltkrieg, dass wir ein bisschen aufgeklärt wurden. Und bei einigen ist es hängen geblieben, offenbar glücklicherweise. Weil Europa kriegt schon wieder einen richtigen Rechtsruck. Also das ist schon seit Jahrzehnten so, dass es immer wieder mehr in die Richtung geht. Ne? Ungarn haben wir schon verloren, Polen haben wir verloren, Italien haben wir verloren. Ja, Frankreich geht so, ne? Der Frau ist ja immerhin nochmal verloren, aber ja, knapp, kommt auch immer mehr in die Mitte. Am Ende des Tages wollen die Leute eine rechte Regierung. Ich verstehe nicht warum.
Weißt du, was das Schlimme ist? Auch das wieder, ich habe jetzt mal gelesen. Genau, in Frankreich ist das Geile. Gut, die AKWs sind halt im Arsch. Ja, das ganze französische Energiesystem steht kurz vor dem Kollaps. Aber die Menschen in Frankreich sind aktuell, gerade für französische Verhältnisse, extrem zufrieden. Weil in Frankreich hat die Regierung Macron gesagt, wisst ihr was? Wir hauen richtig auf die Kacke. Ja? Bei uns gibt's einen Preisdeckel, bei uns gibt's also für Energie, bei uns gibt's Preisdeckel bei Lebensmitteln. Wir schaffen Anreize, dass Unternehmen die Preise senken, dies, das, jenes. Aktuell ist es so, normalerweise, die Menschen fahren immer von Frankreich nach Deutschland zum Einkaufen, weil man sagt, normalerweise in Deutschland ist Einkaufen ungefähr 15% billiger als in Frankreich. Aktuell ist der Strom genau andersrum. Und das Kalkül ist in Frankreich, ja, wir zahlen jetzt richtig dick Geld, aber im Endeffekt werden die Deutschen genauso viel Geld zahlen müssen wie wir, aber haben nicht das positive Signal. Das heißt, was am meisten aktuell hilft, ist eigentlich immer genau das, wo die Leute mal sagen, nee, das können wir nicht machen. Das ist Kommunismus. Wir können Sachen nicht deckeln.
Wir wollen doch auch preisdeckeln.
Ja, aber es ist auch wieder so vorwärts, rückwärts, hinten, vorne, ganz verklausuliert und
also erst die dumme Gasumlage um die Ecke kam, weil sie es verkannt haben. Also die machen halt auch keinen glücklichen Job und das ist natürlich auch super unangenehm für die Regierung in sich, dass sie in so eine Situation in die Regierung kamen. Ist natürlich absolut dumme Scheiße, ne? Die Merkel hat da irgendwie 16 Jahre Freude. Naja, sie hatte die Finanzkrise und die Flüchtlingskrise. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit der Ukraine-Sache jetzt. Und ja. dann kommt sie endlich von der Regierung weg und jetzt stehst du halt da. Ne? Dann können die ganzen halt auch noch, also du kannst halt auch noch drauf zeigen und sagen, guck mal, wie scheiße es jetzt läuft, wenn die Grünen endlich oben sind. Ja, das stimmt ja auch noch. Aber wenn man jetzt halt ein Gehirn hat und länger als gucken kann, Grüne böse, dann sieht man halt, da können sie jetzt eigentlich nicht ganz so viel für. Aber das schaffen viele
nicht. Ich hätte wirklich gerne... Ich meine, es ist relativ safe zu say, die Ampel wird nicht wiedergewählt werden. Ich meine, es ist noch lange hin, das ist meine Hoffnung. Die Menschen vergessen hoffentlich auch mal zur Abwechslung in die andere Richtung. Sonst vergessen sie ja immer nur, was die CDU macht. Aber ich hätte echt gerne gesehen eigentlich, was die Ampel so macht, wenn die wirklich krisenfrei, quote-unquote, hätten regieren können. Also sie hatten ja ein paar Projekte schon mal angestoßen. Die Mindestlohnerhöhung, die Abschaffung hier von Schwangerschaftsparagraf.
Nicht nur angestoßen, Mindestlohn ist halt
genau. 12 Euro. Es gab noch irgendwas, also es gab ja durchaus so Themen, womit sie auch angetreten sind. Wir haben gesagt, wir sind die Fortschrittskoalition, wir wollen neue Dinge machen, wir wollen in allen Bereichen irgendwie vorwärts kommen, wir wollen Bürokratie abbauen, wir wollen digitaler werden. Ja, nach der
Bundestagswahl hatte man so eine Aufbruchsstimmung.
Genau.
Auch als Wähler, man hatte ein gutes Gefühl dabei. So.
Dass jetzt dafür keine Kapazitäten mehr sind und es jetzt echt ein bisschen lächerlich aussehe, wenn sich, was weiß ich, mir fällt gerade nicht ein, wer dafür zuständig ist, wenn sich Scholz jetzt da hinsetzt und sagt, ach ja, übrigens, nächste Woche Klausurtag, Kabinettstagung, wir diskutieren das Thema Lootboxen. Das verstehe ich, dass das jetzt im Moment nicht geht. So, aber ich hätte es gerne gesehen. Ich glaube, da wäre wirklich, wirklich vieles auch Fortschrittliches bei rumgekommen.
Machen trotzdem noch ein bisschen was, aber es geht halt alles unter. Also genau, es ist halt auch alles nix. Und also ich meine, wenn die Leute halt auf ihr Geld gucken müssen und nicht mehr zahlen können, und an dem Punkt bist du ja, ne, wenn sich alles erhöht, da sind viele Leute, dann hilft es halt nicht mehr, was die Regierung gut macht, weil sie, keine Ahnung, meinetwegen sogar Steves Bildung besser machen würde. Selbst wenn sie das tun würde, das wäre völlig egal, weil das halt alles überdeckelt. Und die können halt jetzt nicht normal agieren und die CDU könnte auch nicht normal agieren. Kein Staat der Welt kann, also kein Staat in Europa zumindest, kann aktuell normal agieren. Und das bringt halt die Rechten voran. Überall noch mehr, als es eh schon der Fall ist. Und ja, ach, ich gebe ja auch auf langsam. Ich verstehe das auch nicht mehr. Es ist mir auch egal langsam. Sollen sie halt die Rechten wählen? I don't care.
Also meine Hoffnung war ja, dass irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl, ist ja auch, kann auch noch passieren, ne, dass irgendwie die Grünen stärkste Partei sind und dann mit einem kleineren Koalitionspartner wirklich mal was verändern können. Aber das hat ja die CDU, hat sie ja schon zur Bundestagswahl meisterhaft gemacht, ne? Eine reine US-Kampagne irgendwie zur Denunzierung von Annalena Baerbock und den Grünen. Die waren ja oben dabei und die haben die halt so kaputt gemacht, dass die keiner mehr wählen wollte und die SPD war quasi nur der lachende Dritte.
Und das Geile, wie die CDU, wie ihnen dann die Zeit ausgegangen ist, haben wir ja richtig gemerkt, wie sie sich so auf die Grünen eingeschossen hatten. Ja. Und dann ging plötzlich die SPD stark hoch und sie hatten einfach nicht mehr genug Zeit, ihre roten Sonnenkampagne
auch nochmal zu denunzieren. Übrigens, ganz kurzer Zwischenstand, Manchester Derby in der Premier League, City gegen United, Halbzeitstand 4:0 für City, Doppelpack Haaland, Doppelpack Foden.
Haaland ist aber auch ein ganz guter Spieler, habe ich mittlerweile das Gefühl.
Ja, das glaube ich auch.
Da bin ich was auf der Spur, denke ich.
Ja.
Manchester United könnte echt mal ein paar Waisenkinder adoptieren, die würden garantiert niemanden schlagen.
Ja. Die sind gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Die haben ein ganz gutes Trick gehabt, ne? Nach dem schlechten Start läuft eigentlich gar nicht so schlecht bei denen. Aber ja. Gegen City ist das halt auch schwer. Ja, ich meine, das ist ja einfach nur noch dummes Star-Aufgebot. Das sieht ja aus wie dein FIFA-Team.
Ja, also, ist so.
Ne, dass du jetzt so einen Traum zusammenbaust, da fehlt ja nicht mehr viel.
Also wir schließen das Thema jetzt ab, oder? Weil du gerade gesagt hast,
ich gebe auf, ja.
Du gibst
ich
auf.
Ich hab aufgegeben. Ja, ich lasse Kinky als Bundeskanzler zu, ist mir jetzt auch egal langsam.
Ja, ist ja auch alles total easy. Wir bauen halt so ein paar AKWs, für das Uran uns aus dem Boden wächst. Wir fracken einfach so ein bisschen was irgendwo hin. Natürlich nicht da, wo der Mittelstand wohnt, ist ja klar.
Die Grenzen dicht.
Genau, Grenzen machen wir dicht. Und die Moslems, da finden wir auch eine ganz einfache Möglichkeit zu unterscheiden, wer gar nicht mehr Moslem ist, weil er eh nicht mehr betet.
Wer gut und wer böse ist von denen, ne?
Genau. Kopftuch kann auch weg.
Wie beim Wrestling, weißt du? So Face und Heel können wir ja einfach so festlegen dann.
Und man könnte ein schönes Kirchenlied singen jeden Tag in der Schule, um die Kinder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Und dann, na, Steve, dann bringt. By the way, lustige Geschichte, ich bin auf dem Dorf und dann ein halbes Jahr in der Schule gewesen, in der 4. Klasse. Erstes Halbjahr, 4. Klasse. Da war ich auf einem Dorf, habe ich gewohnt. In der Pfalz, Nähe Kaiserslautern. Und diese Schule, wir mussten jeden Morgen die Deutschland-Nationalhymne
singen. Nee, ernsthaft?
Kein Witz. Das war so crazy. Ich bin da hingekommen aus Frankfurt, ne? Und ich komme aus so dieses komische Dorf. Und das ist so ein ganz kleines Dorf, wirklich. Also, weiß nicht, 500.000 Einwohner oder sowas. Aber die hatten eine Schule. Also, da sind halt aus so ein paar anderen umgelegenen Dörfern noch die Leute hin. Und es ist keine große, ne? Das hatte irgendwie 4 Klassenzimmer oder so, die Schule. War richtig klein. Und dieser Lehrer hat jeden Morgen die Nationalhymne singen lassen.
Das finde ich schon krass. Also, solche Geschichten hört man eigentlich nur aus dem Osten und, ne, aus dem Sozialismus, dass die ihre Nationalhymne immer gesungen haben, das erzählt dir ja jeder, der im Osten groß geworden ist.
Das ist auch schon lange her.
Aus dem Westen kenne ich das nicht.
Ja, ganz
so
ehrlich,
bist du aber nicht.
Ganz ehrlich, ich habe diese Woche noch auf Arbeit mit einem Vater geredet, der so ein bisschen erzählt hat, dass seine Kinder jetzt gerade halt irgendwie in der 5. Klasse angekommen sind, also neue Schule und so weiter. Und was der irgendwie erzählt hat, dachte mir auch, Alter, was zum Fick? Also auch so ein bisschen in deine Richtung, die Kinder müssen da wohl immer, wenn die Stunde losgeht, müssen die aufstehen und neben ihren Tischen stehen, um die Eltern um die Lehrer zu begrüßen.
Und ja, mussten auch aufstehen und singen.
Das genau. Und es gibt wohl richtig, gibt wohl einige Lehrer, die werden auch richtig pissig, wenn die Begrüßung ihnen dann nicht enthusiastisch genug ist. Also die wollen da richtig hofiert werden. Dann haben die so ein tolles Ampelsystem bei Störungen, von wegen standardmäßig steht auf Grün. Wenn du einmal störst, gelb. Wenn du nochmal störst, kriegst du eine Strafarbeit auf.
Das war verbreitet. Das gibt's bei uns auch.
Ja, das gibt's verbreitet. Bei uns gibt's das mit dem sogenannten Trainingsraum. Die Kinder dann in so einen extra Raum.
Das ist aber gar nicht schlecht. Das ist halt sinnvoller als einfach nur, ich schmeiß dich raus, da gibt es eine extra Arbeit, sondern da hast du einen Trainingsraum und da hast immer eine Lehrkraft und die begleitet dann. Also das ist echt gut. Trainingsraum ist eigentlich das beste System, was ich so bisher erlebt habe, ehrlich gesagt.
Ja, und der Vater hat mir dann. Warte mal, der Vater hat mir dann den Text, den die Kinder abschreiben müssen als Strafarbeit, gezeigt. Das ist wirklich so nach dem Motto, natürlich, es fängt so standardmäßig an mit diesem, ja, jetzt kannst du mal überlegen, was du gemacht hast, aber irgendwie so, du würdest ja jetzt die Freizeit auch lieber nutzen, als das hier abzuschreiben. Und da steht mittendrin auf einmal so ein Satz irgendwie der Marke, ja, und außerdem ist den Unterricht stören ja auch gegen das Schulgesetz, Paragraph, bla bla bla.
Absoluten Grundschullehrerin, also meine ersten 3 Jahre, die hatte das Geduldsfadensystem. Und gibt's zwar hatte
auch noch,
die, ich fand das cleverer, weil es halt die ganze Klasse so basically auf einen, ne, weil nicht einer bestraft wurde, wenn er Scheiße gebaut hat, sondern alle. Also basically war da immer ein Faden an der Tafel, so basically ein Fragezeichen oder so eine Schlange. Und sie hat immer ein bisschen was davon weggewischt, wenn irgendjemand gestört hat. Egal wer. Wenn es 10-mal der gleiche war, war es halt scheiße. Und wenn aber der Faden am Ende des Tages noch da war, durften wir irgendwie die letzte halbe Stunde oder so draußen in den Hof und mussten keine Schule mehr haben. Oh. Das ist ein tolles System gewesen, fand ich. Hat auch geklappt.
Ja, das funktioniert. Ja, ist
weggewischt worden.
Ja, das ist geil. Das ist benutzen. Ich habe eine Mathelehrerin in meiner Klasse, die das auch macht. Das ist wirklich ganz gut. Aber auf der anderen Seite, damit kannst du auf den Sack fallen, wenn du wirklich so richtig verlorene Kinder hast, die, was weiß ich, gar nicht anders können, als immer zu stören. Sowas gibt es halt. Und diese Geduldsfaden jedes Mal reißt und einer quasi dafür der Auslöser ist und alle immer bestraft werden. So einen Fall hatte ich nämlich auch schon mal. Dann führt das auch zu großer Unruhe in der Klasse. Weil,
ja, das geht dann vielleicht nicht, wenn wirklich so
dann rufen, aber wenn der dann immer Eltern an lässt. Und sagen, ja. wieso wird meine Tochter bestraft, die netteste Person auf der Welt ist, weil Person X sich nicht benehmen kann. Das ist halt.
Ja, vielleicht geht das halt auch immer durchziehen. Aber in der Regel kriegt halt der Klassendruck das wahrscheinlich hin dann, ne? Bei den meisten Leuten, weil du ja nicht der Schuld sein willst, der, dass alle sauer auf dich sind. Ist ja fast schon Militär.
Vom Kind ab. Also wenn das natürlich der eine Junge ist, der schon irgendwie den ersten Wachstumsschub hatte, ja, und der ohnehin so ein bisschen schwierig ist, da geht auch keiner hin und sagt, ey, stell mal bitte nicht den Unterricht. Sondern denkst du auch nur, nee, wenn ich zu dem gehe, krieg ich eine Klatsche. Dann
hilft leider der Grundschule, ne? Ja, und unter 10, also.
Ja, auch da gibt's echt teilweise große Unterschiede.
Ja, aber.
So von der Präsenz her.
Es passte sehr gut. Wir haben uns alle sehr gut benommen. Der Geduldsfaden war immer da.
Wollte ich gerade sagen, man muss auch als Lehrer einfach das Bestrafungssystem oder was weiß ich, ja, ist ja ein Bestrafungssystem irgendwie, finden, was zu der Klasse passt. Ne? Auch, ne? Wenn man dann sieht, okay, ich habe einen, der stört immer und da kann ich machen, was ich will, der wird nie den Mund halten, muss ich halt was anderes finden. Ne? Da musst du dann das Individuum bestrafen und nicht die Klasse. Also das ist, glaube ich, so viel Empathie musst du als Lehrer haben, zu merken, irgendwie, was passt hier jetzt und was nicht. Lustige Geschichte dazu. Eine Kollegin von mir, mit der ich auf Klassenfahrt war, hat für ihre Klasse jetzt ein Digger-Bestrafungssystem eingeführt. Das heißt, weil ihre Klasse penetrant jedes zweite Wort Digger sagt. Wir so wohnen ja in der Nähe von Hamburg. Da musst du aus dem Strafendings was ziehen. Das heißt, um das Wort Digger aus dem Sprachrohr rauszukriegen. Wenn du sagst, musst du eine Strafe ziehen aus dem Hut quasi. Und das ist dann sowas wie jemandem ein Kompliment machen, Kuchen backen und sowas. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich das einführe. Bei mir wäre dann die Strafe immer, also ich würde einfach immer denselben Zettel reinmachen, einen Tag lang Werder-Trikot tragen. Das wäre für diese Schule, die 90% HSV-Fans hat, schon Motivation, netter zu sein, glaube ich.
Diese ganzen Digger-Bruder-Bro-Sachen, ja. Die einfach, ich finde die ja so schlimm, aber einfach nur, weil sie auch gar nichts bieten der Sprache. Sie werden ja einfach nur komplett random in Sätze reingeschmissen, am besten in jeden einzelnen. Es führt ja zu überhaupt nichts. Also Digger, Leute, Bruder, die nutzen einfach die ganze Zeit.
Groß.
An jeder einzelne Satz wird halt beendet, Bruder. Komm schon, Bruder, was los, Digga? Und du denkst dir, what the fuck, das ist doch keine Sprache.
Ich meine, ja, aber das hat auch wieder nicht. Was mit Vorbildern zu tun, ne? So reden ehrlich, halt alle ihre Lieblings-YouTuber. Das ist
ich
halt
weiß, Problem. Aber ich weiß nicht, wie das zusammengekommen ist.
Das kriegst du als Lehrer auch nur schwer raus. Da kannst du machen, was du willst.
aber ganz ehrlich, es gibt ja auch in der also das Wort Alter bringt ja auch kein Mehrgewinn. So, und das sagt man
seit 40 Jahren. Nee, benimm dich mal, dann ist das halt eine Aussage.
Du sagst Steve, Digga, beinahe sei jetzt, mach mal keinen Miesen.
Ja, aber diese Digga, die Leute, die das exzessiv nutzen, die nutzen das an jedem Satz. Ist das völlig egal.
Genau. Digga, die Sonne sieht heute aber schön aus. Brudi, ey.
Tatsächlich, wo du das mit dem exzessiven Benutzen, auch true story aus meiner Grundschulzeit, ich hatte einen Freund, wir wissen alle, er selber weiß das auch nicht, der hatte so einen Tick, dass er ständig Döner gesagt hat. Also das war sein Digger. Einfach so mitten im Unterricht einfach so Döner oder mitten, soll ich mir so einen Text vorlesen, was weiß ich, der Hase hüpfelt übers Feld und Döner, so wie, fast schon so ein nervöser Tick, so schlimm war es jetzt nicht, aber ne. Das Schlimme ist halt, der hat in seinem Leben bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Döner gegessen. Und das ging unserer Lehrerin so auf den Sack, dass sie irgendwann bei seiner Mutter angerufen hat und gesagt hat, so, wann haben Sie Zeit? Sie und Ihr Sohn und ich, wir gehen zusammen Döner essen. Ich ertrag das nicht mehr. Das war seine Strafe. Hat
danach aufgehört wenigstens?
Es wurde danach besser, ja.
Okay.
Er ist dann auf Kebab gewechselt.
Vielleicht muss ich das auch mal machen. Einfach irgendwas, was ich mir besonders doll wünsche, einfach immer wieder sagen, um alle abzufacken, in der Hoffnung, ich krieg's dann. Ich sag jetzt immer in jedem Satz Tesla. Weißt du? Vielleicht kriege ich dann endlich meinen Tesla.
Ja, dann ruft irgendwann Elon Musk, deine Mutter, dich an, ne, wir gehen jetzt einen Tesla kaufen.
Wir hatten mal einen, in meiner Schulzeit hatte ich jemanden, der, wenn der unter besonderem Druck stand und besonders nervös und unruhig wurde, keine Ahnung, weil er, was weiß ich, von jemandem, von einem Lehrer getadelt wurde, zog der immer seine Hose aus und zeigte den, sein blankes Pimmelchen. Ist kein Scheiß. Und, das war, ja, hart an der Grenze. Also da musst du, also da ist auch der Schulleiter damals dann eingeschritten und hat dem quasi, ja, eine Therapie empfohlen. Weil da stößt halt Pädagogik an sein Ende. Was willst du machen? Du kannst ja, ja, du kannst ja mit Samthandschuhen anfassen. Aber manchmal sind ja auch Schüler ein bisschen grausam. Das heißt, er stand auch ständig irgendwie im Pausenhof irgendwie mit blankem Gemächt da. Und das war auf die Dauer schon sehr irritierend.
Jetzt weiß ich, warum du so oft die Phrase benutzt, musst du mal die Eier auf den Tisch legen. Das ist offensichtlich ein bleibendes Schäden.
Ja. Der war dann aber relativ schnell von der Schule verschwunden. Ich weiß nicht, was der heute macht, aber das war, ja. Das ist, stelle ich mir auch als Eltern sehr belastend vor, ehrlich gesagt. Auch wenn man darüber Späße macht, irgendwie, wie entwickelt man so eine, was ist das eigentlich? Was ist das, ein Tick? Man muss ja, ist ja ein Tick, oder? Wenn du sagst, ja, ich bin jetzt hier gerade unter physischem Stress, psychischem Stress, ich zieh mir jetzt die Hose runter.
Ich weiß nicht, wie das hier hingetriftet ist. Geht mal weg da. Ganz komische Leute hier.
Bitte?
Ihr und eure Erfahrungen.
Ja, es ja, ist ein bisschen eskaliert, gebe ich zu. Ich möchte ganz kurz, Werbung trifft es nicht. Ich habe heute einen Leuchtturm geschrieben nach längerer Zeit mal wieder. Die Leute fragen ja immer, mach mal Leuchtturm. Und ich habe über Jobs und Berufe und über den sich selbst glücklich machenden Job geschrieben. Und das ist so ein Thema, was mich einfach sehr bewegt, weil ja die Burnout-Quote unter Lehrern nie so hoch war wie jetzt und ich auf der Klassenfahrt mit vielen Kollegen darüber gesprochen habe, das war wirklich das dominierende Thema und alle haben so einen irgendwie so einen Wunsch, nicht unbedingt irgendwie den Job zu wechseln, aber natürlich nach Entlastung ist ja keine Frage in der Zeit jetzt, aber viele würden so wie ich gerne mal so was anderes machen, ne? Ich habe es ja beim Vereinfacher jetzt auch ein Jahr gemacht und das war echt, ich will nicht sagen heilsam, das war schön, was anderes zu sehen so. Und meine Frage war halt in die Community irgendwie, seid ihr mit eurem Job zufrieden? Seid ihr glücklich damit? Oder ist es wirklich so, also das Problem ist ja, der Beruf heutzutage ist ja für viele eine Einbahnstraße. Gerade in meinem Freundeskreis und meinem Bekanntenkreis gibt es super viele Leute, die in ihrem Job festhängen, todunglücklich sind. Da hörst du von was weiß ich, von Mobbing, von sadistischen Chefs und was weiß ich was. Also ganz fiese Geschichten. Und die hassen ihren Job, sagen aber, ja, was soll ich machen, wenn ich jetzt hier rausgehe, ich habe eine Familie zu ernähren, das geht nicht, woanders müsste ich komplett neu anfangen und auch finanziell, es geht nicht. Und dieses System an sich irgendwie ist halt, ja, ist halt so, ne, dass man sich sehr, sehr früh für einen Job entscheiden muss, den man dann in der Regel auch sein ganzes Leben lang ausübt. Und das Spannende an dieser Diskussion ist, dass viele Leute von sich schreiben und auch so ihren Lebensweg in den Comments beschreiben. Und ich wollte dafür Werbung machen. Vielleicht lest ihr mal rein in die Kolumne. Ich meine, große habe ich jetzt schon quasi skizziert. Aber vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass ihr in einer ähnlichen Situation seid. Und ich habe das ein bisschen kritisiert, weil das so ein bisschen, ja, das Kind einer kapitalistischen Gesellschaft ist. Weil, also, wie willst du es anders machen, ne? Also, ich habe jetzt auch keine Lösung für. Ich sag nur, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die in ihrem Job einfach unglücklich sind. Oder zumindest nicht glücklich. Von daher, schreibt doch mal eure eigene Erfahrung da rein. Ich finde, das ist ein spannendes Thema.
Das ist eigentlich auch das Problem, das ist mir immer wieder aufgefallen, das ist halt eigentlich so unglücklich. Stell dir mal vor, du bist irgendwie auf so einer Grillparty eingeladen, ja, was weiß ich, und du triffst jemanden, den du noch nicht kennst, und so eine der ersten Fragen ist ja, und was machst du so? Und dann antworte dem mal mit, ja, ich bastel gerne. Also, nein, nein, womit verdienst du dein Geld? Weil das ist die definierende Frage, das ist, was dich definiert. Die Leute müssen ja auch wissen, wie, ne? Wie ernst kann ich dich nehmen? Das ist halt eigentlich schade. So, eigentlich, der Beruf wird gerade wahrscheinlich sogar noch in Deutschland eigentlich viel zu wichtig genommen.
Das ist irgendwie so ein, ja, du, genau, so, wirst du aber definiert. Genau, das ist der Punkt.
80% deiner Persönlichkeit ist dein Beruf und den Rest kann sag man
mal,
später noch
sag ausbilden. Mal irgendwie, ja, ich war 20 Jahre lang Lehrer, ich war kurz vorm Burnout, also habe ich hingeschmissen irgendwie, um klarzukommen, und ich bin jetzt Hartz-IV-Empfänger. Also sag das mal, dann,
ja. Ja, dann bist du so, ja, puh. Ja. Hart, aber ich muss dann jetzt auch mal wieder zurück zum Buffet, ne?
Ja, ciao.
Ist halt wirklich so, genau. Da kannst, ja,
bist du gesellschaftlich geächtet quasi, ne?
Ja.
Und das ist halt eigentlich. Ja, genau, sowas meine ich, ne? Also den Mut auch. Also da haben sich einige zu Wort gemeldet, die auch gesagt haben, ja, Sivino, ich war genau in der Lage und ich habe jetzt hingeschmissen und es war genau das Richtige irgendwie. Es war eine Riesenüberwindung, das zu tun, aber ich war so unglücklich, es ging gar nicht mehr anders. weil man teilweise, auch wenn man so unglücklich ist, auch meistens gesundheitliche Probleme dann damit einhergehen. Und ich habe alles hingeschmissen, habe jetzt einen neuen Job und es war genau der richtige Weg. Ich bin glücklich, ich werde wertgeschätzt, meine Arbeit und so. Aber ja, als Lehrer ist es dann nochmal doppelt schwer. Ne? Ich habe zwei Lehrer in meinem Umfeld, die eingeschmissen haben, ne? Die gesagt haben, ich, wenn ich jetzt weiterarbeite, gehe ich in Burnout. So, ich mache jetzt was anderes. Und ich habe da größten Respekt vor, weil die Verantwortung ist halt einfach so. Also du gibst so viel weg, ne? Du bist verbeamtet, du hast ein sicheres Einkommen, du hast eine sichere Pension. Da schenkst du alles weg, ne? Und vor allen Dingen, wenn man eine Familie dahinter hat, die man ernähren muss, das ist halt alles sehr, sehr schwierig. Aber es ist auch nicht so, dass ich nicht gerne Lehrer bin. Das weiß ja auch jeder, dass ich den Job eigentlich liebe. Aber diese ganze Bürokratie, die gefühlt jeden Tag mehr wird, ne? Ich würde einfach gerne mal wieder nur Lehrer sein. Das wäre so schön, ne? Und ohne den ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Aber vielleicht, es geht ja darum, dass ihr ja vielleicht, könnt ihr was von euch berichten? Vielleicht gibt's ja mehrere solche Fälle, die sagen, ja, ich habe jetzt umgesattelt, weil ich unglücklich war in meinem Job. Ich würde das einfach gerne, ich lese sowas sehr gerne, einfach so andere Geschichten, andere Lebenswege und so. Vielleicht habt ihr Bock darauf, liebe Community. Ja, dann würde ich sagen, reden wir mal über die, ja, es ist ja momentan so viele geile Serien am Start. Rings of Power, House of the Dragon, Andor für mich noch, She-Hulk. Weil diese Woche war, genau, Spoiler-Alarm, ihr Lieben, das machen wir jetzt immer, wir spoilern, nicht zu krass. Hat Enklaves festgelegt.
Das war tatsächlich nett, weil ich habe mir festgelegt, weil ich das nicht einsehe, mir ein Sky-Abo dafür zu holen. Ich gucke House of Dragons erst, wenn es komplett draußen ist. Dann hole ich mir einmal. Da kann man steuern, aber ich
Rücksicht drauf nehmen.
Nur das ist nicht wundern, warum ich nicht groß mitreden werde. Weil,
okay. Also, ich muss sagen, also die neue House of the Dragon-Folge fand ich richtig gut. Ich glaube, dieser Zeitsprung hat der Serie extrem gut getan. Hat sie noch so ein bisschen verbreitert. Das war, also ich weiß nicht, wie die Folge angekommen ist, ich weiß nicht, wie du sie fandst, Clays, aber ich fand, es war eine sehr gute Woche. Ich fand auch die Herr-der-Ringe-Folge richtig gut. Ja. Wie siehst du das?
Warte mal, dann macht ihr mal eben kurz House of Dragons, dann bin ich mal eben kurz 1-2 Minuten weg.
Ja, ist klar.
Ich fand's absolut furchtbar.
Lustig.
ich fand's absolut furchtbar. Ich fand die Woche alles furchtbar.
Okay, krass.
Beide Serien sind für mich komplett totgecrasht.
Was?
Ich fand's absolut schrecklich. Keine Ahnung. Also ich fand den House of the Dragon Zeitsprung das Schlimmste, was ich. Also, das sehen nicht viele so offenbar. Ich habe mich schon ein bisschen nachgeguckt. Ich find's absolut unsinnig und absolut schlecht gemacht. Also mir ist es absolut unerklärlich, warum einige Schauspieler switchen in Schauspieler, die genau gleich alt aussehen. Andere bleiben da und sehen keinen Tag gealtert aus. Ich habe nichts davon verstanden, was da im Casting passiert, das ist mir absolut unbegreiflich. Ich fand es unendlich schlecht. Ich konnte mich überhaupt nicht damit anfreunden. Ich meine, das ist ein 10-Jahres-Zeitsprung. Sowas machst du mit den gleichen Schauspielern in der Regel. Du lässt sie einfach ein bisschen älter aussehen. Das ist wirklich nicht so schwer. Und das haben sie auch bei den meisten gemacht. Und einige haben sie einfach ausgetauscht. Sowas habe ich noch nie erlebt, in keiner Serie jemals. Ich konnte mich da überhaupt nicht mit anfreunden. Ich mag die neue Rhaenyra überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum die Königin ausgetauscht wurde. Die sieht genau gleich aus wie die alte. Ich habe keine fucking Ahnung, was da passiert ist. Gleichzeitig laufen da Charaktere rum, die genauso aussehen wie der Folge vorher. Daemon ist keinen einzigen Tag gealtert. Der komische Kingsguard-Typ ist keinen einzigen Tag gealtert. Nicht mal so, dass sie sich Mühe gegeben haben, irgendwie ein paar graue Herrschen reinzumachen oder so. Sieht genau aus wie in der Folge vorher. Ich fand das so unangenehm zu gucken, einfach deswegen. Unabhängig vom Inhalt, der war mir eigentlich egal an dem Punkt. Ich war so verwirrt davon, wie diese Entscheidung getroffen wurde, dass basically, ich glaube, 3 Schauspieler ausgetauscht werden und alle anderen bleiben. Like, what the fuck? Hab ich noch nie erlebt sowas. Fand ich schrecklich.
Ja, da hast du schon recht mit der
Kritik. Hab mich komplett aus jeglicher Illusion gerissen. Also,
fand's jetzt nicht, also für mich persönlich war es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, aber ich fand, dass die Serie vorher sehr auf der Stelle getreten ist. Ich war ja nie so richtig zufrieden damit. Von daher finde ich dieses neue Setting jetzt mit den Kindern und so echt ganz gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe ja von Anfang an nicht so gehypt von der Serie, ne? Von daher, aber ja, mal gucken. Wie viele Folgen haben wir jetzt noch? 2, ne?
Oder? Wieder da.
2 Keine Ahnung. Juckt mich nicht mehr, ich bin done.
Wirklich ernsthaft so krass?
Ich fand's richtig schlimm. Also es hat mich komplett aus jeglicher Illusion gerissen, weil es einfach nicht stimmt. Weil es einfach, ich bin jemand, der guckt Serien und Filme und ich lebe mich da rein. Ich lebe in diesem Universum dann, ne, während ich diese Serie gucke. Also ich bin wirklich jemand, der sehr visualisiert da drin ist. Und mir einfach die Schauspieler auszutauschen, aber das nicht konstant zu machen, ich fand's wirklich richtig schlimm, das anzugucken. Also richtig, richtig schlimm. Mir hat das überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, Gott, ist das dumm. Weil es einfach für mich keinen Sinn ergeben hat. Also basically, sie tauschen den Mann von, ich glaube, sie heißt Rhaenyra, ne? Ich hab den Namen immer noch nicht drin, egal. Sie tauschen den Mann aus, der ist jetzt älter. Sie ist älter, sieht aber viel älter aus. Nicht 10 Jahre älter, sondern 20 Jahre älter.
Ja.
Und die Königin wurde ausgetauscht. Und die sieht jetzt genauso alt aus, hat aber eine neue Schauspielerin. Also vielleicht 5 Jahre plus minus oder so, keine fucking Ahnung. Keine Ahnung, könnte auch jünger. Ja, vielleicht ein bisschen älter, was weiß ich. Und alle anderen Charaktere sind geblieben. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich finde das absolut, ich verstehe nicht, warum das keinen anderen stört. Mich hat das aus jeglicher Illusion aus der Serie gerissen. Für mich ist es eine komplett neue Serie. Und die ist ja dann auch falsch. Sieht aus wie ein Fanprojekt. Keine Ahnung, warum man sowas tut. Noch nie erlebt. Aber die Leute auf IMDb mochten es offenbar. Also sie haben es auf jeden Fall nicht so gehasst wie ich. Deutlich schlechter als die 5. Aber naja, war ja auch keine Highlight-Folge jetzt. Ich fand's schrecklich.
Krass.
Ganz furchtbar, okay. Fand ich das. Also das hat mir einfach keinen Spaß zum Zugucken gemacht, weil ich ja mich an Charaktere binde und Co. Und die sind einfach nicht mehr da. Die sind einfach neue jetzt. Die verhalten sich auch ganz anders. Sie verhält sich auch, als ob sie 20 Jahre älter ist und nicht, als ob sie 10 Jahre älter ist. Sie ist ja ganz anders. Ist alles furchtbar. Also ganz schrecklich. Ich verstehe auch nicht, das ist jetzt der 4. Zeitsprung in der 6. Folge. Das vorher waren so Jahreszeitsprünge. Das ist der 4. Ich meine, wenn du keine Geschichte zu erzählen hast, dann lass es halt. Was ist denn das? Ich meine, könntet ihr mal in der Story bleiben? Was soll denn das? Nee, ich bin richtig mad gewesen. Ich fand's ganz schlimm. House of the Dragon ist für mich Fakt.
Krass.
Kann sich wieder einbewegen, kann sich jetzt auf der neuen Ebene wieder einpendeln, aber ich fand's schrecklich. Wirklich.
Ja. Okay.
Aber wenn's anderen Leuten gefällt, mir auch egal.
Was sagst du zu Herr der Ringe? Zu Rings of Power?
Das fand's ja fand ich genauso schlimm.
Okay, warum?
Das ist die erste Folge, die gut bewertet wurde auf IMDb übrigens. Die Leute lieben
sie. Fand sie richtig gut, ja.
Ich fand sie absolut schrecklich. Ich fand, nichts davon hatte auch nur ansatzweise Charme oder Flair oder Liebe. Und dieses, also, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Man kann ja Serien- und Filmmechaniken nutzen wie, oh nein, er wird sterben! Letzte Sekunde, wir halten es auf! Das kannst du tun, das haben schon 10.000 andere Serien und Filme gemacht. Das aber 5-mal in einer Folge zu machen, ich weiß nicht. Also das ist halt so billig und plump. Also nonstop ist da jemand in der Situation aussichtslos am Boden und tot. Und jedes Mal kommt jemand, halt, stopp! Oder der Typ wird von hinten irgendwie erstochen von hinten oder so. Es ist egal. Es passiert jedes Mal was. Einfach um die Charaktere am Leben zu halten, so ganz komisch. Erst bringst du sie in eine Situation, die ausweglos ist, dann lässt du sie leben. Völlig sinnlos, inhaltlich komplett leer. Ich fand's schrecklich. Hat nichts für mich, also ich kann die Bilder akzeptieren, das sieht ganz schön aus. Hat für mich aber kein Herr-der-Ringe-Flair, hat für mich gar nichts. Keine Ahnung, fand's schrecklich. Fand ich die 3. und 5. besser. Ich Krass. Bin wieder dabei, wenn Elrond und Co. nicht dabei ist, ist die Serie scheiße. Dabei
bleib ich. Ja, die kommen in der nächsten Folge wieder, ne?
Ja, denke ich, hoffe ich. Oh,
keine Ahnung. Also ich muss sagen, du hast recht, allerdings ist dieses fast schon over-the-top Plot-Armor, gerade dieser eine Fight zwischen diesem Riesen-Ork und ich bin ehrlich, ich kenne die Hälfte der Charakternamen nicht in der Serie, ist mir aber auch nicht so wichtig in dem Falle, gegen den Hauptelfen. Ich habe danach ein bisschen gescherzt mit meinem Kumpel, mit dem ich das geguckt habe, von wegen, ja, in der ersten Welle waren offensichtlich die Menschen und die Retards dabei, weil dieser Riesen-Ork einfach ohne Waffe gekommen ist. aber ganz ehrlich, ist es so ein bisschen, für mich ist das tatsächlich so ein bisschen Herr der Ringe, es ist halt super High Fantasy, es ist nicht wirklich realistisch.
Ja, aber Herr der Ringe konntest du nachvollziehen. Ja, dieser Feind ist auch an sich so dämlich.
Like, er ist ein bisschen
cool. Er kann den 10-mal töten, ohne Probleme. Dann macht er da irgendwelche Wrestling-Moves. Ich gucke mir das so an und denke mir, hä, was machst du denn da? Töte ihn doch, du bist ein Ork. Warum beißt du ihm nicht den Kopf ab oder so? Was zur Scheiße denn passiert denn hier? Dann macht er da irgendwelche Wrestling-Moves, liegt am Boden, dann kickt er ihn nochmal weg, dann hebt er ihn hoch und knallt ihn auf den... Like, what the fuck? Und ich habe auch die ganze Geschichte überhaupt nicht verstanden. Das kommt noch erschwerend hinzu. Like, ich verstehe überhaupt nicht, warum die da random in der Prärie mit Rammen rumlaufen. Also, ich meine, woher wussten die denn, dass die Dorfbewohner sich da zurückgezogen haben? Meinetwegen können sie es riechen oder so, I don't fucking care. Woher wissen sie, dass sie da irgendwas aufbrechen müssen? Warum laufen sie da mit Rammen durch die Prärie?
Scouts? Fragezeichen?
Bitte, was?
Ja, nein. Scouts?
Ich glaube nicht, dass die Scouts hatten. Die sind da einfach reingelaufen und wurden überrannt. Und dann wieder anders. Und keine Ahnung, ich fand das alles so weird. Ich finde das so schlechtes Storytelling. Es ist ganz schlimm. Es sind die schlechtesten Drehbuchautoren der Welt, die da dran saßen. Ich finde das schlimm.
Ich bin ehrlich, was mich eigentlich bis... Ich bin wirklich... relativ befreiend. Mir gefällt die Serie insgesamt. Das Ding, was mich nur wirklich irritiert, ist wirklich so die eine kleine, wirklich kleine Sache. Der Produzent dieser Serie scheint irgendwie ein Fetisch für Reit-Slow-Mos zu haben. Kann das sein? Das war so komisch, dieses... Also es war ja schon vor 1-2 Folgen, genau, wo Galadriel da am Strand entlang geritten ist und plötzlich einfach so eine Slow-Mo ist, die einfach 5 Minuten geht. Und jetzt gestern in der Folge diese total bedrückende Szene mit dem, hier die Frau liegt auf dem Tisch und wir verbluten und alles und sie sind da am Machen und am Tun und dann auf einmal Cut aus der Nacht auf eine Tagesszene, ja, Slow-Mo, wie diese Armee über die Wiese reitet, Cut wieder zurück zu der Nacht, wo ich mir so dachte, warum? Also der Effekt wäre doch auch viel größer gewesen, wenn diese Reiter einfach so aufgetaucht wären. Warum kündigt ihr die quasi irgendwie so an? Wie so ein Cinematic quasi nach dem Motto, hey, du musst jetzt noch 2 Minuten aushalten in der Mission, dann kommt die Rettung.
Also das war kompliziert sein darf in dieser Serie. Diese Serie ist so auf den Mainstream zugeschnitten.
Ja, das war wirklich
dümmst anzunehmenden Zuschauer, dass jegliche Logik eliminiert wurde, einfach für gute Bilder und gleichzeitig alles dir erzählt werden muss. Das war ja meine Kritik an der ersten Folge schon, dass dir wirklich alles vorgekaut werden muss. Du musst wirklich 100% genau alles wissen. Und sie können halt nicht so ein Battle of Bastards-Move machen, wie in Game of Thrones, dass da einfach eine Reiterarmee auf einmal ankommt, obwohl man das ja eh wusste, weil man schon seit 2 Folgen sah, dass Numenor sich auf den Weg gemacht hat, ne? Das können sie nicht machen. Sie müssen das noch zeigen. Die sind jetzt auf dem Weg. Keine Sorge, da stirbt wirklich niemand. Keine Sorge,
das ist tatsächlich, das musste, wenn man sich das heute mal wieder anschaut, Game of Thrones musste das ja in der ersten Staffel auch noch machen. Wenn dann zum Beispiel erklärt werden musste, welche Häuser welche Banner haben. Wenn sie so, Fische sind das nicht das Banner von Haus Tully von eurer Frau Lord Stark, wo man einfach in Staffel 8 dann gesagt hat, so nach dem Motto, ja, hier sind das sind Fische, ja, das sind Tullys. Aber ich finde es lustig, dass dafür, dass alles in dieser Serie so erklärt wird, dass ich bin ehrlich, ich gehöre zu den dummen Jungen, ich musste am Ende googeln, weil ich mir nicht 100% sicher war, dass das die Creation of Mount Doom war. Und das war bildlich beeindruckend und es war halt tatsächlich etwas, was bisher im Legendarium noch gar nicht erklärt wurde. Mordor ist bisher einfach immer irgendwie aufgetaucht, das war halt einfach irgendwie da. Und dass es jetzt mal so eine visuelle Erklärung gibt, wie dieser Berg, wie der Schicksalsberg im Deutschland dann entstanden ist, wie diese ganze Aschenebene entstanden ist, finde ich mutig und es sah halt einfach geil aus.
Also nur ganz kurz, ich habe ja bei der Serie nie irgendwelche IMDb-Sachen irgendwie zu Rate gezogen.
Ich auch nicht.
Bisher, die ersten 4 Folgen waren alle so um 7 rum. Von die beste war die allererste, 7,3. Die vorletzte, die ich auch sehr, sehr gut fand, hat nur eine 6,8. Und die jetzt von Freitag hat eine 8,5. Die ist also by far die best-ratedste Erfolge der ganzen Serie.
Aber das ist knapp über der neuen House of the Dragons Folge, lustigerweise. Ich kann mich aber nicht entscheiden, was ich beschissener finde. Von daher bin ich raus.
Aber wie gesagt, mir sind die Ratings völlig egal. Ich mag die Serie und ich freue mich drauf. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir schon in 2 Wochen wieder fertig sind.
Nein, das ist ja auch immer erst im Nachhinein. Ne? Ich gucke danach halt nach, ob es sich Einstellung deckt, alleine schon für den Podcast.
Ich hätte jetzt auch geraten, dass es die höchst bewerteste Folge ist, einfach nur weil, quote-unquote, mal was passiert.
Ja, absolut. Aber das Ding ist halt, dass sie es auch super schlecht aufgebaut haben. Und ich verstehe so viele Sachen nicht, obwohl sie es erklären. Das ist crazy. Sie wollen eigentlich, dass du alles verstehst, aber die Logik fehlt so krass. Ja. Das ist fast schon Star Wars schon wieder. Ich meine, ich verstehe immer noch nicht genau, warum Numenor überhaupt dahin fährt. Also, das habe ich
das
immer noch nicht
verstanden. Das kann ich dir erklären, wenn du mir danach was erklären kannst.
Ja, erklär du mir, Numenor, warum Numenor überhaupt sich auf den Weg macht.
Also, Numenor geht davon aus, also da ist ja unter anderem dieser... Numenor geht davon aus, oder wurde jetzt prophezeit, dass eben da gibt es diese Prophezeiung, dass Numenor untergehen wird, wenn man quasi irgendwie den Glauben an die Valar verliert, an die Elfen und so weiter. Das ist so ein bisschen untergegangen, aber die Königin glaubt da noch dran und ihr Vater glaubt da sowieso dran. Und sie glauben halt daran, dass die Orks zurückkommen, dass das eine Bedrohung für Numenor ist. Und im Endeffekt wollen sie einfach so ein Proxy-War hochziehen, so nach dem Motto, wenn wir jetzt den Südländern einen König geben, dann kann der für uns die Orks bekämpfen. Es ist tatsächlich in der Serie ein bisschen untergegangen. Ich weiß, im
Silmarillion?
Silmarillion, was ja nicht adaptiert werden darf. Ich möchte die Leute daraus nochmal dran erinnern. Ja, sie haben nicht die Rechte dafür. Im Silmarillion ist es ein bisschen anders. Da ziehen zwar Isildur und sein Vater auch aus Numenor und gründen ja dann Gondor und Arnor im Norden und so weiter. Da ziehen sie aber aus, weil Numenor selber schon unter Sauron gefallen ist. Weil Numenor kommt nach Mittelerde und Sauron ergibt sich direkt, weil er sagt, ich habe keine Chance, ihr könnt mich irgendwie, ne, ich ergebe mich. Und sie schleppen ihn dann quasi in Ketten nach Numenor und er verdirbt Numenor dann von innen. Da werden dann Menschenopfer durchgezogen und es ist ganz grausam. Und irgendwann versucht Numenor dann die umgekehrte Richtung und zieht mit einer Flotte nach Westen, weil sie quasi diesen Götterkontinent einnehmen wollen. Und die Götter sagen dann einfach, nope, schicken eine riesige Welle und saufen Numenor ab.
Das ist ja nicht in der Serie.
Genau, in der Serie mussten sie das jetzt halt alles super zusammenschrauben.
Aber hatte sie nicht auch die Vision, dass diese Welle kommt auf Numenor? Das war doch in der Info vor zwei Folgen.
Hatte sie, genau.
Ja, aber was hat das ja auch drohen? Also, nur um das zusammenzufassen. Also, da lebt so ein Inselvölkchen in so einer coolen, reichen Stadt. Die sind da jetzt. Das ist alles geil. So, jetzt kommt eine Elbin, die ist schiffbrüchig, die kommt vorbei und sagt, hey, eventuell, ich weiß es auch nicht, ich suche schon seit ein paar hundert Jahrhunderten Orks, hab keine gefunden, aber schickt mir eine Flotte, dass wir da mal Orks töten können. Und dann sagt die Königin, ja, finde ich gut. Like, what? Ich verstehe nicht, wie kommt das zustande? Also in welcher logischen Welt ist das realistisch?
Naja, sie kommt ja nicht, sie pokert ja, ne? Sie sagt das ja nicht so, sie sagt er, also sie ist nicht irgendeine Elbe, sondern sie ist ja die Anführerin der, wie heißt das, nördlichen Armee. Und sie pokert ja, indem sie nicht ganz die Wahrheit sagt. Sie sagt ja nicht, ich komme jetzt hier alleine und so, sondern sie stellt es ja so dar, irgendwie, als würde sie von den Elfen geschickt werden und im Namen der Elfen um Hilfe bitten irgendwie. Und dass es Numenors Pflicht wäre und früher hat man ja auch zusammen gekämpft. Also sie verdreht das ja so ein bisschen, ne? Und spielt dann auch noch mit dem König, so als Trumpfkarte.
Ist ja nicht so, dass da eine offizielle Flotte der Elben angekommen wäre.
Nö, das nicht, aber das ist auf jeden Fall, so würde ich es erklären. So.
Die Elder, also die Hochelfen in Mittelerde, Hochelben, sind halt nun mal das nächstdranste da quasi an den Valar. Und dementsprechend hat das schon eine gewisse Bedeutung, wenn so jemand kommt. Und wie das Numenor hat, die Insel Numenor wurde den Menschen ja als Belohnung gegeben für ihre Dienste im Kampf gegen Morgoth. Und die Numenoreaner sind auch wirklich, das sind die Übermenschen. Also die leben länger, sind stärker, sind kräftiger, weniger anfällig gegen die Dunkelheit. Und für die ist es natürlich, okay, wir haben diese Insel bekommen als Preis für den Sieg über die Orks und über das Böse. Das kann man uns aber vielleicht auch wieder wegnehmen, wenn wir quasi versagen, gegen das Böse zu kämpfen.
Ist spannend, mal jemand dabei zu haben, der das Silmarillion gelesen hat, weil ja,
ich kenne das gar nicht.
Ja, aber das sind doch Zusatzinformationen, die man in der Serie nicht bekommt.
Ich sehe deine Konfusion.
Das ist in der Serie.
Es ist vage.
Ja, was kommt denn da alles zu hören?
No, du hast recht, es ist sehr vage. Es ist sehr, es ist genauso, das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich auch nur gelesen, hier zum Beispiel, dass Galadriel überhaupt nach Westen geschickt wurde. Das war ja so von wegen, dass Gil-galad das angeordnet hat und ihr das erlaubt hat. Das wäre auch gar nicht in seiner Macht gewesen in den Büchern. Also,
aber ich bin einfach ein Fan von in sich geschlossener Logik. In dieser Serie, in diesen sechs Folgen, kommt zu keinem Zeitpunkt auch nur ein Grund zustande, warum Numenor in die Südlande segeln sollte. Es gibt
doch Moment, der Kanzler hat sehr schöne gesagt. Der Kanzler der Kanzler hat eine Erklärung dafür abgegeben, warum er dafür gestimmt hat, dass Numenor in die Südlände zieht. Wirtschaftliche Überlegungen. Er geht davon aus,
den ganzen Handel. Das ist ja nicht die Entscheidung der Königin. Das ist seine eigene.
Sie ist im Bereich Mythik. Ich stelle
mir das einfach mal im Game of Thrones Universum vor, ja. Und dann jetzt würde jemand kommen, komplett random, und der wird aus einem See, aus dem Fluss gefischt vor King's Landing. So. Und der kommt aus dem Norden und sagt, hey, vielleicht sind da oben Walker. White Walker. Komm, schick mal eine Armee nach oben. Dann würde doch jeder sagen, what the actual fuck? Warum? Das würde doch kein Mensch tun. Das ist irgendwie random. Natürlich ist es Galadriel, schon klar. Ein bisschen höheres Ansehen und sie kann auch erzählen, sie ist irgendwie die. Aber sie selbst hat ja überhaupt. Sie weiß doch auch nicht, dass die Orks da sind. Sie sucht die doch einfach nur verzweifelt seit Jahrzehnten.
Ja, sie warum lügt. Das ist ja relativ klar, dass sie
genau, selber.
Das meinte
ich.
Das betont sie ja immer wieder, dass sie selber. Oder das betonen ja auch andere. Sie ist halt total versessen auf diese Jagd und sie tut halt alles, um das zu bekommen. Aber du musst den Vergleich ziehen. Wo man auch sagen könnte, ob das so realistisch ist, mit der Red Woman und Stannis. Sagt immer, okay, kommt also irgend so eine Ische und die belabert den König und der stellt deswegen, oder den Admiral des Reiches oder was auch immer er zu dem Zeitpunkt war, und der stellt deswegen irgendwie sein ganzes Glaubenssystem um.
Ja, aber das ist eine menschliche Schwäche und Liebe noch dazu. Die passt ja genau ins Game of Thrones Universum rein. Das muss ja nicht in sich logisch sein, sondern du musst ja irgendeine Schwäche ausnutzen.
Die Königin glaubt, er hat religiöse, mythische Gründe. Und der Kanzler hat halt real wirtschaftliche Gründe. Und Galadriel war einfach nur glücklich, irgendwie wenig Fund zu haben.
Die Frage ist, warum schicke ich eine Flotte irgendwo hin, wo ich überhaupt nichts drüber weiß, dass da überhaupt irgendetwas ist? Die wissen doch an dem Punkt überhaupt nichts von diesen Orks. Wenn die Orks da sind, verstehe ich das. Die wissen doch gar nicht, dass die Orks da sind. Die schicken einfach auf Verdacht eine Flotte irgendwo hin.
Naja, es waren drei Schiffe.
Genau, wenn ich ankomme, ist gerade die Schlacht im Gange. Like, what the fuck? Das ist doch absurd. Also, ich meine, also Galadriel sucht seit wie lange? 100, 200 Jahren in der Serie oder so sucht Orks?
Hat seit 100 Jahren. Wir sind im Tausenderbereich.
Ich glaube nicht, dass sie so lange keine Orks mehr gefunden hat.
Nee, ich glaube, sie hat seit 300, ich glaube, sie hat seit 300 Jahren keine Orks mehr gefunden, aber sie jagt seit Jahrtausenden.
Genau, okay, also sie ist besessen einfach, ne? Jeder normale Elb hätte aufgegeben und hätte
gesagt, weil sie ihren Bruder verloren hat.
Genau, ja, das ist doch eine gute Erklärung dafür. Jeder, der seinen Bruder verliert, sucht danach für sein Leben lang Orks. So, ist okay.
Hab ich auch gemacht.
Sie, ja, natürlich, jeder macht das. So, und sie ist jetzt besessen. Das ist okay. So, und jetzt kommt sie da schiffsbrüchig an. Also in einer absolut ausweglosen Position, wo sie keinen Verhandlungsspielraum hat. Sie ist ja auch im Knast kurzzeitig. Warum schickt jetzt Numenor eine Flotte in die Südlande, wo doch überhaupt nichts bekannt ist? Also warum sollten jetzt, also wir haben jetzt seit hunderten Jahren keine Orks
gesehen. Galadriel pokert und lügt, wie es Balthasar gesagt hat.
Ja, die weiß das doch auch nicht.
Ja, aber sie ist ja besessen davon.
Okay, aber die an der Küste jetzt keine Orks sind, die wissen ja auch genau, wo sie hinreiten müssen sofort. Woher wissen sie das alles? Ich verstehe nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Warum wissen sie denn, dass da gerade eine Schlacht im Gange ist in irgendeinem Kackdorf mit, woher?
Aber ganz ehrlich, ich verstehe deine Empörung. Wirklich? Weil ich auch jemand bin und es ist halt sehr viel so ein bisschen mit Gewalt aneinander gedrückt. Aber das ist halt Herr der Ringe. Man kann sich genauso fragen.
Die Elfen sehr weit sehen, die Elben, ne?
Ja, man kann ja auch fragen, warum folgt Eomer mit seinen Reitern Gandalf? So, was ist jetzt an, weil Gandalf darf seine Power nicht benutzen? Was hat er gesagt zu Eomer, dass Eomer gesagt hat, okay, ich trommel jetzt alle Reiter Rohans, die ich auch finden kann, zusammen und reite dann nach Helm's Deep, um genau im richtigen Zeitpunkt zu kommen, um irgendwie meinen dicken Badass Charge zu machen und irgendwie den Tag zu retten. Kann auch sagen, das ist ein völliger Schwachsinn.
Weiß, dass Helm's Klamm angegriffen wird und sucht alle verfügbaren Kräfte von Rohan.
Ja, das Gandalf ist doch in weiß sich das, aber warum glaubt ihm Eomer? Das wäre ja hier
der fucking Punkt. Gandalf ist! Wenn Gandalf zu dir kommt und dir etwas sagt, dann würde ich das auch glauben.
Ja, und wenn die Anführerin der Elben, der Kriegsfahrt der Elben zu dir kommt und das sagt. Es.
Bitte? Sie weiß doch selbst gar nichts.
Gandalf ja, aber weiß sie glaubt es zu wissen und sie ist ja besessen. Das wird doch auch dargestellt in der Serie. Und
glaubt sie denn zu wissen, dass gerade Orks in den Südlanden
sind? Weil es der König, weil es der einzige Ort ist, wo sie sich selber noch nicht gesucht hat und zum anderen, weil es ihr komischer schiffbrüchigen Buddy
da hatte. Hatte sie nicht auch, bevor sie mit dem Schiff da in die alte Welt zurücksegelt, hatte sie da nicht auch eine Vision irgendwie, wo sie irgendwas gesehen hat, sodass es wieder da ist? Ja. War da nicht irgendwas mit
Meine, mit, sie hätte
Scheiß deshalb ist sie ja vom Schiff gesprungen und dann dreimal um die Welt geschwommen.
Ja, also die hätte schon ertrinken sollen, dann hätten wir die ganze Scheiße nicht. Also jetzt mit allem Respekt, da ist keinerlei logische Konsequenz. Also ich meine, du kannst natürlich kannst du bei Herr der Ringe kannst du argumentieren, ja, also vielleicht hätte Eomer sich ja geweigert, dem
guten. Also in Game of Thrones hätte er sich geweigert. In Game of Thrones wäre er auf gar keinen Fall mitgeritten.
Glaube ich nicht, weil Eomer in Herr der Ringe dargestellt wird als jemand, der sehr ehrenhaft ist und für Rohan lebt. So, und jetzt kommt jemand, der ja doch ein Ansehen hat, ne? Also ich weiß nicht genau, wie in der Geschichte das ist, aber Gandalf ist ja immerhin einer der großen Zauberer, oder? Das weiß Eomer auch. Das ist ja nicht irgendwer.
Das weiß ich nicht, ob Eomer das weiß.
Ist ja auch egal. Jedenfalls, du bist, und der sagt dir, hey, Leute, ihr seid noch die große Armee von Rohan, Helm's Klamm wird angegriffen, euer König braucht Hilfe. Das kann ich doch logisch und konsequent verstehen, dass das passiert. Meinetwegen passiert das in der realen Welt theoretisch nicht genauso, aber whatever, das kann ich doch nachvollziehen. Aber wie wir von Numenor in die Südlande kommen und genau in dem richtigen Zeitpunkt an der Schlacht ankommen, von der niemand irgendetwas
wusste. Das ist der weirdeste Punkt. Da würde ich dir auch recht nehmen. Das ist
doch nicht normal. Das ist doch einfach schlechtes Storytelling. Da fehlt doch irgendwas. Da fehlt doch einfach eine Episode dazwischen, wie das zusammengekommen ist. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie kommen die da hin? Ich verstehe nicht. Ich meine, wie groß sind die Südlande? Die sind doch auch nicht so klein. Wie lande ich denn genau da und komme genau in dieses kleine Kackdorf, wo 50 Leute leben? Das ist ja auch, das ist ein Dorf mit 10 Häusern. Das ist jetzt keine große Stadt oder so, sie sind ja nicht nach Gondor marschiert. Das ist ja auch gar nicht.
Man hätte das ja auch ganz leicht umgehen können. Du hättest einfach sagen können, dass einfach aus diesem dieser elfische Trupp, der ja abgezogen und offensichtlich überfallen wurde, dass davon einfach Leute überlebt haben.
Ja!
Das hätte ja gereicht.
Tun können, um das zu erklären. Und so bist du in der Situation.
Also ich würde nie sagen, dass die Serie fehlerfrei in ihrem Storytelling ist.
Ja, Dito. Das gibt auf jeden Fall Logiklücken, keine Frage. Angefangen, wie gesagt, beim langen Schwimmen und so weiter. Aber mich persönlich stört das ehrlich gesagt nicht so krass. Also ich kann es trotzdem genießen. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe das irgendwie, dass dir das wichtig ist und dass du da wirklich sehr empfindlich bist, muss man ja fast schon sagen. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also mich persönlich, ich fand die Folge super. Und ja, Keine Ahnung. Es ist richtig, was du sagst, aber ich mit ein bisschen Bemühen kann man das halbwegs erklären. Gut, jetzt, dass sie da ausgerechnet in dieses Kackdorf hinreiten, natürlich nicht. Da ist schon richtig, müsste es eine Folge dazwischen geben, wo sie das erklären. Aber ja, heutzutage ist es halt so, ne, die Serien werden immer kürzer, du musst immer mehr erzählen und da wird dann sowas einfach übersprungen und so, ja gut, ist jetzt nicht so richtig logisch, aber wird schon so. Es ist ja bei mehreren Serien so
gefühlt. Ich überlege mir gerade, ob ihre Erklärung dafür ist, dass sie vorher kurz erklären, wie weit die Elben sehen können. Ja. Ist das echt ihr Erklärungsversuch? Nee. Ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen. Ist das, sie landen basically
mit ihren drei Random Schiffen? Ja, sie sagt ja, ne? Ich kann das schon seit drei Tagen, habe ich das schon gesehen. Ja.
Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's.
Das Dorf und den Angriff?
Ich hab eine Erklärung für dich. Sie ist nicht gezeigt worden. Ich pull mir die jetzt mehr oder weniger komplett aus meinem Arsch. Aber sie geht. Okay. Numenor hat ein Palantir.
Ich weiß, aber den haben sie nur einmal genutzt und dann waren sie ganz traurig.
Ja, das, okay, machen, das ist weggesprungen. Das ist immer so, wenn Leute den Palantir benutzen, aber ja, der wird es erklären.
Ja, okay, aber das ist ja auch in der Serie gezeigt. Erklärt. Ne? Das hättest du ja dann einfach auch erklärt. Weil, ich meine, wenn du eine Armee
dass zur Abwechslung mal der Palantir für irgendwas Sinnvolles benutzt wird, anstatt für irgendeinen so kryptischen Scheiß. Die Kackdinger, was ich wüsste so gerne, was Tolkien mit denen
vorhat. Okay, also wir sind uns einig, dass man das hätte vielleicht irgendwie zeigen können, wie sie dahin kommen.
Ich habe mich einfach für mich selber festgelegt, die Serie ist ein bisschen bonkers. I don't care. Solange ich Spaß beim Gucken habe, bin ich dabei. Ich lebe damit. So, ja.
Also, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass das kein Game of Thrones ist. So, aber muss es ja auch nicht sein. Ich mag die Serie gern. Ich freue mich immer auf beide Serien. Und ja, von daher. Ja, und komischerweise scheint das ja jetzt mit der letzten Folge vielen. Also, wenn selbst bei IMDb da eine vernünftige Wertung bei rauskommt, wo alles vorher irgendwie so im 7er-Bereich war, von daher.
Ich fand es mal zur Abwechslung ganz angenehm, irgendwie so eine Schlacht zu sehen, die halt nicht so ein riesiges Schlachtfeld ist und tausende Soldaten, sondern einfach mal so ein etwas aus dem Ruder gelaufener Tavernenschlägerei irgendwie. Ich finde, das hatte mal so ein bisschen Charme. Es hatte so ein bisschen mehr Pen-and-Paper-Feeling.
Ich muss sagen, ein Highlight, ich musste immerhin kurz laut lachen in der Serie, auch wenn ich sie, also wenn ich sie gehasst habe, die Folge. Das Beste fand ich, wie, also die verbarrikadieren sich und da ist ja dieses Kind, ne? By the way, das muss ich auch noch erzählen kurz, aber egal, da ist ja dieses Kind, was da mit seinem Schwert da rumsteht, das der Sohn. Und dann sagt er irgendwie, als er merkt, die Orks kommen, sagt er, sie kommen. Und dann ist dieser alte Mann da hinten und er sagt, oh nein. Und du denkst dir so, was? Du weißt doch, dass sie kommen, deswegen versteckst du dich da.
Warum sagst du jetzt warte mal, guckst du die Serie auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich guck sie auf Deutsch und das ist ganz schlechte Synchro noch dazu.
Das ist ganz schlechte Synchro, weil im Englischen sagt der alte Mann nichts, glaube ich. Da ist kein Sound. Die haben einfach nur so ein, oh nein.
Sieht man nicht sein Gesicht, während er redet auf Deutsch?
Er sitzt da so und sagt, oh nein.
Ich glaube, er atmet irgendwie nur so ganz komisch aus im Englischen. Also ich meine, er sagt nicht mal was. Ich weiß, welche Szene du meinst.
Sagt er, oh nein. Ich habe so gelacht oder ich habe es mir eingebildet, weil ich eh schon so abgetrieben war. Aber eine der geilsten Storys finde ich immer noch. Das habe ich noch vergessen. Was mich auch, ich weiß nicht, es reißt mich alles so aus der Illusion, solche Sachen. Der Schlüssel, ne? Also Saurons Schwertding oder was auch immer das da ist. Ich verfolge jetzt den Anführer von diesen Drecksorks und sage, ich muss einen Gegenstand retten. Jetzt rette ich diesen Gegenstand, checke aber nie, ob das überhaupt der Gegenstand ist, geb den dann einen Jungen und der checkt, oh, ist gar nicht drin. Wer hätte es ahnen können? Das überprüft man ja auch nicht. Und da ist nur ein Ball drin, ne? Der alte Mann hat eigentlich die Schlüssel. Ey, ohne Scheiß, das ist so aus dem
Arsch gezogen. Ich finde das gut erstmal, das war einfach so richtig schönes schwarzes Peterspiel. Galadriel wollte das Ding nicht haben, gibt's an den Elfen, der Elf will es auch nicht haben, gibt's an das Kind.
Ja, aber du checkst doch, was der Gegenstand ist. Das Kind ist der Erste, der es an sich anguckt.
Ja, also du checkst das doch. Ich meine, du verfolgst den ja dafür hauptsächlich.
Na gut, man könnte sagen, das ist menschlicher Pragmatismus im Vergleich zu den Elfen. Aber nein, das ist völliger Bullshit. Aber es war relativ offensichtlich, weil das fing ja schon, dieser Chase fing ja auch schon mit an mit diesem hier, bla bla bla, ich habe eine Aufgabe für dich. Da war ja eigentlich schon klar, dass es das genau das ist. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum zum Fick ist dieses Schwert der Schlüssel für diesen Damm? Warum ist so ein super krass bös aussehendes Schwert?
Was das werden sie vermutlich jetzt in der nächsten Folge erklären, oder?
Ja, was da passiert? Weil der Damm macht ja an sich nichts. Also der hält ja nur das Wasser auf. Dass daraus dann nachher Mount Doom wird, das ist ja durch die Tunnel der Orks entstanden. Die haben das ja alles so gebuddelt, dass es aufgeht. Aber warum ist dieses super böse Dämonen krass Überschwert der Schlüssel für so einen verkackten Damm? Möchte ich bitte wirklich erklärt bekommen. Das ist meine große Logiklücke für diese Folge.
Ich verstehe einfach gar nichts. Das ist so gut. Ich gucke das an und denke mir einfach, hey, das hat ein 5-Jähriger geschrieben. Das ist crazy. Ich weiß nicht. Ich fühle mich völlig beleidigt.
Ich finde es wenigstens schön,
dass ihr Spaß habt. Das ist ja,
okay. Ja, es ist halt genau das. Ich verstehe deine Aufregung. Du hast völlig recht bei vielen Punkten. Und ich freue mich einfach für mich selber, dass ich trotzdem Bock auf die nächsten zwei Folgen habe.
Finde ich gut.
Das ist eine kindliche Freude. Ich mag das.
Ich würde das auch gerne empfinden, aber ich finde es einfach zu absurd. Es ist fast wie Star Wars. Nee, noch schlimmer als Star Wars.
Ich finde das ungerecht. Bei Star Wars sind nur ist nur die KI, wenn sie kämpfen, bescheuert. Star Wars hat nicht so viele Logiklöcher, oder?
Harrison Ford landet mit Überleuchtgeschwindigkeit auf einem Planeten. Natürlich. Naja. Nee, Star Wars ist genauso. Nee, nicht ganz so. Nee, es ist wirklich schlimmer. Es hat wirklich gar keine logische gar keine Konsistenz. Das ist nichts. Es ist einfach, du hast das Gefühl, die wussten, wo sie hinwollen. Also, für mich sieht das so aus, hey, wir wollen die Erstellung vom Schicksalsberg sozusagen zeigen. Und wie kommen wir da jetzt hin? Und dann haben sie sich irgendwie was ausgedacht. Haben wir gesagt, oh, guck mal, hier könnte so ein komisches, was ist denn das überhaupt für ein Schwert? Von Sauron?
Ja.
Nee, keine Ahnung. Ja, irgend so ein komisches, kaputtes Schwert, was aber nicht kaputt machbar ist. Und das haben wir da und das könnte ja einen Damm, der Wasser hält, aufmachen und dann geht das Wasser da in den Lavaberg und dann explodiert's. Und wie kommen wir jetzt da hin? Ja, keine Ahnung, wir könnten da so Leute von der Insel herholen mit so ein paar Schiffen. Und denkst dir so, was? Und wir brauchen Tunnel, die Orks müssen Tunnel graben. Keine Ahnung, es ist wirklich sehr mysteriös. Ich find's komisch. Aber wenn ihr Spaß habt, viel Spaß.
Also wir können ja immerhin sagen, das hat niemand kommen sehen.
Das hat in der Tat niemand kommen sehen.
Also eigentlich Plan perfekt aufgegangen. Good job, Orks.
Das ist einfach so in sich falsch, dass das niemand hat kommen sehen. Ja.
Aber ein schöner Minecraft-Effekt.
Also ich habe eine Idee, wo das hingeht.
Aber ich frage mich, warum die Serie dann trotzdem in dieser Folge so gut bewertet wurde. Irgendwie haben die Leute sich schon mit diesen Logiklücken
abgefunden. Die Leute auch Michael Bay-Filme mögen. Ich ja auch teilweise.
Oh. Ich glaube, es ist wirklich Schlachtenziehen immer. Ja, warum haben sie dann vorher alles so schlecht bewertet?
Weil ja vorher nichts passiert. Da passiert 5 Folgen gar nichts.
Na, das stimmt aber so nicht.
Waren wirklich gute Folgen dabei.
Doch, ist nichts passiert.
Ich würde sagen, nach dem generellen Verständnis ist vorher echt nichts passiert. Mich stört das nicht. Mir war klar, das wird eine Serie mit ganz viel Gelaber, ganz viel Rumgesitze, ganz viel mythischen Anspielungen, Leuten, die plötzlich random zwischen Englisch und Elbisch oder Sindar wechseln. Das war mir klar, genau das, und da habe ich mich gefreut. Aber wenn du natürlich jetzt so eine Game of Thrones frontschicke Serie erwartest, irgendwie, du denkst, ich will Fantasy, ich will richtig geile Schlachten sehen, und dann
ja, das macht ja Game of Thrones gar nicht. Game of Thrones lebt ja von was anderem. Das genau. Ding ist halt,
ja,
viele Leute mochten die ersten 5 Folgen nicht, weil es beides schlecht macht. Auf der einen Seite hat es nicht die Action, es ist nicht so Monumentalfilm-Style, weil es hat keine Schlachtszenen und sonst irgendwas. Und gleichzeitig hat es halt absolut belanglose Gespräche zu großen Teilen. Das ist ja nicht klug, da werden ja keine Intrigen geschmieden. Wir haben ja gerade festgestellt, dass da eigentlich nichts Sinn macht. Von daher hast du halt nicht dieses Game of Thrones-Aspekt, wo du sagst, ja, aber was macht Littlefinger denn gerade da? Der führt doch was im Schilde. Und Varys, was macht er denn? Das hast du ja alles nicht. Du hast ja einfach nur sinnlose Charaktere, die sinnlos miteinander reden und irgendwo hinlaufen und irgendwelche Zeitsprünge machen dauernd. Weil zum Beispiel, ne, wie die zur Ergenstadt kommen zum Beispiel, ist ja völlig absurd. Die laufen da einfach hin. Das ist ja voll weit weg. Also, muss ja weit weg sein.
Nee, ne? Tatsächlich. Fuck, wo ist Gigalads Königreich? Ich weiß gar nicht, welches. Nee, Gondolin ist da schon.
Wir reden jetzt über Elrond und den anderen Elben, ne?
Ja, ja, genau.
Du meinst,
du musst ja ganz geschmeidig hinlaufen, weil die Elfenstädte sind alle so gebaut, dass sie halt einfach so kleine unscheinbare Türchen irgendwo haben nur.
Bergen meinst du? Ja.
Genau. Und Khazad-dûm, ich meine, das große Tor, was wir alle kennen von Moria, das gibt's halt noch nicht. Das wird erst später gebaut.
Ja, man, das kommt alles so. Sie machen einfach alles, wie
sie wollen, sagen wir mal. Wir sind halt so in dieser Phase, 5 Folgen lang wurden jetzt erstmal alle Charaktere eingeführt, es wurden die wichtigen Ortschaften eingeführt.
Genau.
Das ist halt für das Worldbuilding, wenn die Serie jetzt 5 Staffeln läuft, ist das super wichtig. Das ist die Grundlage, auf die man aufbaut. Aber wenn du halt kommst und du erwartest irgendwie, dass Intrigen kommen oder dass du wenigstens irgendwie Kämpfe siehst oder Schlachten oder was auch immer, oder ein Drachen, der irgendwo rüberfliegt und was einflammt, dann waren das halt langweilige Folgen. Ja, und jetzt ist mal was passiert. Es war ein Nachtbattle und man konnte was sehen. Also die Game of Thrones-Hater sind auch alle irgendwie bedient worden. Und das Finish war, also ich glaube, wenn man nicht so wie du dadurch völlig enraged schon ist aufgrund der Logiklücken, ist, glaube ich, jeder aus dieser Folge rausgegangen, weil die Bilder halt einfach bombastisch waren.
Ja, kann ich akzeptieren.
Mich hat's aber so das waren sie eigentlich immer. Die Bilder waren immer
gut. Ja, weil also diese ganze Sequenz, wie halt das Wasser aufgeht, wie das Wasser so durchfließt und dann dieser Shot, wie das Wasser irgendwie von oben auf diesen Lavasee runterkommt, wie der ganze Vulkan explodiert, das sah schon bombastisch aus.
Also ich persönlich, ne, wenn ich jetzt hier die Hoheit über dieses Projekt gehabt hätte, was sie mich irgendwie nicht, das haben sie mir nicht gegeben, ich weiß auch nicht warum. Ich hätte mir diese 10 Millionen für diese krasse Animation und Co. gespart und hätte vielleicht einen Drehbuchautor, der irgendwas kann, angestellt dafür. Und dann hätten wir vielleicht sogar eine Geschichte. Es wird zwar nicht ganz so
robust aussehen, aber... Die haben ein ganzes Team für die Bücher, oder? Die haben nicht nur einen Drehbuchautor, oder?
Ja, aber offenbar kann keiner was von denen. Ne? Deswegen hätte ich ja einen eingestellt, der was kann. Und dann hätten wir die... Wahrscheinlich haben
ich
die
das Michael so schlecht wie. Ich finde es nicht so schlecht, wie er es macht. Echt nicht. Ich finde, es ist immer noch
eine Serie. Ich mag die Serie.
Ja, aber mit dem Unterton. Ich finde sie nicht so schlecht, wie er sie macht. Echt nicht. Aber da werden wir sowieso nie zusammenkommen, Claes. Lass mal ganz kurz weitergehen, weil wir sind schon deutlich über der Zeit und ich möchte noch, ich fand die She-Hulk-Folge diese Woche wieder extrem gut. Echt Spaß gemacht.
Ich hab die nicht gesehen.
Was? Okay, dann brauchen wir nicht drüber reden. Ich fand sie einfach gut. Wie gesagt, wir sind sowieso über der Zeit, ist nicht schlimm. Irgendwie, ich glaube, können wir nächstes Mal drüber reden, weil das irgendwie, finde ich, sagen, Woche so besser wird, aber ich mag den Charakter mittlerweile echt gerne und auch diesen Disput zwischen, ich muss ja She-Hulk verwandeln, damit die Leute mich mögen. Das finde ich irgendwie kommt sehr gut in der Serie rüber. Und die andere Folge war bisher die schwächste. Da ist einfach überhaupt nichts passiert. Die ging so schnell vorbei und es ist gar nichts passiert. Guckst du es überhaupt noch?
Ich habe nur eine Folge geguckt.
Ach ja, stimmt. War,
da ist auch schon nichts passiert. Also deswegen.
Die ersten drei fand ich echt gut. Du guckst du es bei Nazar auch nicht, ne?
Nee.
Okay. Also, ich fand, es war bisher die schwächste Folge bei Andor. Und ich gucke es aber trotzdem weiter, weil ich glaube, es führt zu etwas sehr, sehr Gutem. Ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl bei der Serie. Ich mag die Atmosphäre sehr, auch wenn es eigentlich nicht so richtig Star Wars ist. Sondern es fühlt sich auch an wie Rogue One. Von daher kann ich mal wieder sagen, jeder, der Rogue One mochte, wird die Serie auch mögen. Das nur ganz kurz dazu.
Wollen wir noch was vergessen? Ich habe Zeit, aktuell Sachen zu gucken, weil League Worlds starten. Also gestartet sind die Play-Ins die Woche. Das ist die Weltmeisterschaft von League, Steve. Und natürlich NFL dazu.
Und heute Nacht. Oh. Chiefs gegen Bucks. Natürlich. Bam, genau. 2:20 Uhr, das wird spät. Werde ich nicht schaffen. Oh. Zu spät leider.
Aber wenig Zeit.
Ich guck's aber auf jeden Fall. Also ich versuch's zu gucken, aber ich werde einschlafen.
No. Ich hatte nur Zeit für diese zwei Serien, die mir die Woche zerstört haben. Gucken, wie traurig ich bin, wie schlimm es mir geht.
Ja, sucks to be you, ne?
Es sucks richtig, ey. Die haben mir alle meine guten Serien weggenommen und jetzt habe ich diesen Mumpitz da. Naja. So ist das halt. Ich habe ja noch She-Hulk.
Die sind wirklich gut, die Folge. Also richtig gut, richtig gut. Vielleicht sogar die beste Serie bisher. Finde ich. Nee. Vorausgemäß siehst du es anders. Doch.
Nee. Die beste?
Du hast sie noch nicht gesehen.
Ach so, die beste der Serie. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, She-Hulk ist jetzt die beste Marvel-Serie.
Nein,
dachte,
die Folge ist die beste Folge der Serie.
Okay, das kann sein, ja.
Guck mal rein.
Ich dachte gerade,
um Gottes Willen, Alter. Nein.
Das ist nicht so gut.
Nein. Nicht, dass du wieder was im Mund umdrehst. Ja, du hast ja gesagt, das ist deine Lieblings-Marvel-Serie. Nee, habe ich nicht gesagt.
Ihr habt hier zuerst gehört, She-Hulk ist laut Steve die beste Serie aller Zeiten.
Er hat es gesagt, natürlich.
Nein.
Hat's genauso gehört.
Gut, ich muss so nötig auf Toilette, von daher, wir sind bei fast 1,75 Stunden. Machen wir mal Schluss. Beinahe, es war sehr schön, dich heute dabei gehabt zu haben, vor allen Dingen in Bezug auf die Herr der Ringe-Serie, weil es ist zwar nicht das Silmarillion, aber diese Zusatzinformationen, so Numina zu erklären und so, ich fand das sehr, 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 sehr spannend. Das war echt.
Ich habe ein bisschen Angst, weil ich würde mich nie als wirklich großen Herr der Ringe-Experten bezeichnen und ich weiß, dass wir ein paar Leute in der Community haben, die wirklich, wirklich das alles verschlingen, deswegen habe ich ein bisschen Schiss vor den Comments, aber.
Also es war eine gute Ergänzung, was die Serie auch nicht leisten kann, ne, zu jeder sowas wie Numenor zu erklären, was es für Menschen sind. Und das finde ich ganz gut. Von daher, müssen wir uns mal in einer ruhigen Minute treffen, müssen wir mal alles erzählen, weil das Silmarillion lesen finde ich sehr, sehr anstrengend.
Ja, das kann ich auch als Hörbuch für dich.
Wahrscheinlich, das macht es nicht besser. Nee, vor allem, ich höre ja gerade das Finale von Mistborn, das ist so spannend. Und dann das Silmarillion, no thanks. Ja. Gut, also vielen Dank für den Podcast, ihr Lieben. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Und in zwei Wochen haben wir den Nico zu Gast wieder, Claes, wenn alles klappt,
Niklas,
oder?
Niklas, sorry. Niklas Huschenbeet, deutschen Schachgroßmeister. Ist er Großmeister? Der ist Großmeister, ja. Ne?
Der ist Großmeister und es geht ja momentan so viel in der Schachszene rum, irgendwie Riesenskandal, der sogar auf Twitter irgendwie Erwähnung fand. Das wollen wir nicht vorwegnehmen, das wird sehr interessant, darüber zu sprechen. Da gibt's Cheat-Verdacht bei einem sehr jungen amerikanischen Spieler und da reden wir noch intensiver drüber.
Bitte? Und da ich die Schachszene aktiv verfolge seit Jahren, ja. kann ich mit dem Niklas da hervorragend dich belehren,
ja. Steve. Ich bin da ist auch sehr gespannt drauf, weil, Geht ja. Geil. Also ich habe es verstanden, worum es geht, aber ich finde es trotzdem interessant. Machen wir in 2 Wochen. Ihr Lieben, danke fürs Reinhören. Wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich schon erledigt, aber ich streame heute Abend. Ich freue mich mega drauf. Viotel K, ich bin den ganzen Tag schon in der Warteschleife, wo wir hoffen, dass es bis zur Sendung passt. Und ansonsten Mittwoch wieder Stevino Talks und in einer Woche sind Herbstferien. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Gut, danke euch beiden. Viel Spaß. Enkel ist beim Football gucken und was Banasar macht, weiß ich nicht. Von daher... Schönen Abend allen. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann.